Herzlich willkommen zur 366. Folge des Sneakpods. Ab sofort gibt's für jeden Tag auch im Schaltjahr eine Folge Sneakpod. Wir begrüßen euch heute zu einer besinnlichen Folge. Der erste Advent ist gerade rum, wir haben die Kerze angezündet. Wir sind ein bisschen besinnlich hier. Mit mir, unser Hinterwäldler, Robert Krüger.
Howdy.
Das war ja besinnlich.
Das war hinterwäldlerisch.
Frauenrollen gibt es heute keine und die werden ausgefüllt von Claudia Nördinger.
Hallo. Tja, und jetzt?
Das ist jetzt gemein, dass ich dich zuletzt anlasse. Ich bin Stefan Giesbert. Hallo.
Gott sei Dank, dass du das übernommen hast.
Blue Ruin. Worum ging's?
Das ist ein amtlicher Zungenbrecher, ne? Ja, mich hat unter der Woche auch jemand gefragt, wie hieß der Film, den du gesehen hast. Und da habe ich das zum ersten Mal versucht, laut auszusprechen. Und da war so, so einen kleinen Knoten in der Zunge. Es ist ein Film, der uns eine klassische Rachegeschichte erzählt. Wir haben eine Hauptfigur, die, den Namen ich jetzt nicht weiß, aber das Geile ist, die Hauptfigur spricht die ersten 10 Minuten oder so, vielleicht insgesamt 2 Sätze. Oder die ersten 20 Minuten locker. Er ist offensichtlich obdachlos oder er lebt in seinem Auto. Und zwar scheinbar, weil er ist Opfer eines Gewaltverbrechens geworden. Nicht er selbst, sondern als Angehöriger. Seine Eltern wurden umgebracht. Und das hat ihn schwer aus der Bahn geworfen. Seither lebt er in seinem Auto irgendwo in der Nähe vom Strand. Und jetzt kommt die Polizei zu ihm, offensichtlich weiß die Polizei, wo man ihn finden kann, wenn man ihn finden muss, und berichtet ihm, dass derjenige, der seine Eltern umgebracht hat, aus dem Knast entlassen wird. Und das triggert in seinem Kopf jetzt die Reaktion, da muss ich hinfahren, ich muss zu meiner Familie fahren. Also er hat in dem Sinne jetzt nur noch seine Schwester und die hat eine Tochter oder 2 Töchter sogar. Und dann fährt er also dahin. Und möchte eine Rache vollüben sozusagen, aber er ist eigentlich nicht der Typ, und das ist so ein bisschen das, was diesen Film ausmacht. Er ist eigentlich so Joe Durchschnitt. Also wenn du den Typen anguckst, dann sieht der nicht so aus, als könnte der irgendeiner Fliege was zuleide tun. Er ist so ein bisschen pummelig, er ist jetzt als Obdachloser sehr langhaarig, langbärtig, zottelig geworden, aber früher war er so ein ganz akkurater mit glatt rasiert und so einem Seitenscheitel und er sieht wirklich nicht so aus, als ob er irgendwie für einen Rachefeldzug geboren wäre, aber er muss jetzt, irgendwie hat er diesen inneren Antrieb, sich da rächen zu müssen, und das zieht er dann durch. Und dass er dafür nicht wirklich geeignet ist, das merkt der Zuschauer dann auch schnell. Aber er hat einen unbändigen Antrieb, das Ganze zu Ende zu bringen, und zieht das dann eben durch mit den entsprechenden Rückschlägen. Und das ist ein sehr ruhig erzählter Film. Also wie gesagt, die Hauptfigur redet fast nicht. Es gibt auch wenig andere Rollen, die viel sprechen. Also eigentlich folgt die Kamera die ganze Zeit nur unserer Hauptfigur. Und wir beobachten, wie er von dem Augenblick an, wo er erfährt, dass der Typ aus dem Knast kommt, bis zum Ende des Films, so wie ein Getriebener weiter diesem Plan folgt, ohne dass er jetzt irgendwie groß mit Leuten Pläne schmieden würde oder so, oder wir wissen, was er als nächstes macht, sondern es läuft so ganz ruhig ab, und es wird dann manchmal zwischendrin mal kurz hektisch, wenn irgendwie gekämpft wird oder sowas, aber danach geht es wieder so langsam vor sich hin, und der Film trägt immer so eine Spannung mit sich. Man ist sich nie sicher, ist da jetzt vielleicht noch einer um die Ecke oder keine Ahnung, können wir uns jetzt gerade ein bisschen entspannen. Und wenn der Film brutal wird, dann wird er sehr blutig, also richtig fast splatterblutig. Also es sind so ein paar Verletzungen drin und diese ganzen Wunden oder sowas, weil wie gesagt, er ist jetzt nicht der talentierteste Attentäter. Wenn er sich dann mal irgendwie in einen Kampf mit jemandem einlässt, dann trägt er auch meistens irgendwelche Verwundungen davon, die ihn dann für die nächsten halbe Stunde im Film irgendwie ihm zu schaffen machen. Und die Dinger sind dann aber auch immer in Großaufnahme mit richtig Blut und richtig eklig. Also realistisch, nicht irgendwie so also Horrorfilm, wo Gedärme aussehen wie, ja, die waren noch in der Metzgerei einkaufen und haben das alles mal dahin geworfen, sondern das sieht so realistisch aus, dass es wehtut. Also manchmal wollte ich echt nicht mehr hingucken. Allerdings.
Denn irgendwie Spaß noch irgendwie, oder?
Es macht es zumindest, es macht diesen Schmerz und diese Verzweiflung, die er hat, weil er ja wirklich, er macht das ja nicht irgendwie aus, weil er irgendwie Mordlust hat oder so, sondern er ist wirklich, sein ganzes Leben ist aus der Bahn geraten, als seine Eltern getötet wurden. Und jetzt, in dem Augenblick, wo er erfährt, jetzt könnte er sich theoretisch an dem Täter rächen, hat er plötzlich wieder einen Sinn, einen Weg vor sich, wo er hingeht. Und diese Rückschläge, die tun ihm weh, und wenn du da zuguckst, tun sie auch dir weh. Das funktioniert extrem eindrücklich. Es ist die Frage, ob das wirklich so brutal sein muss, so blutig. Also es ist jetzt auch vielleicht, klingt es jetzt so, als ob große Teile des Films blutig sind. Das ist nicht so. Es sind irgendwie vielleicht so insgesamt 4, 5 Szenen. Einmal wird er am Bein getroffen und einmal schneidet er sich in die Hand. Und wenn das dann jeweils in Großaufnahme gezeigt wird, ist das sehr eklig. Aber es macht insgesamt im Film maximal 5 Minuten aus oder so.
Okay, das geht ja.
Aber die sind dann richtig hart. Also das ist so, also zumindest empfand ich das so, weil es so realistisch war. Es ist halt nicht so eine Comic-Blutigkeit, wie du sie vielleicht bei Saw hast oder so, wo auch alles sehr blutig ist, aber dann halt irgendwie so überdreht. Also hier wirkt es halt irgendwie so intensiv. Schauspielermäßig kennt man da offensichtlich, also ich kannte da niemanden. Das ist vielleicht auch ganz gut, weil diese Hauptfigur, wenn das jetzt irgendein berühmter Schauspieler gewesen wäre, wäre das vielleicht gar nicht so rübergekommen, wie das jetzt rüberkommt. Dass das so, der Typ könnte so vom Look her, würdest du sagen, ja, der könnte hier in der Sparkasse um die Ecke arbeiten oder, keine Ahnung, irgendwie so das Straßenbahnfahrer sein. Also der wirkt so komplett Durchschnitt, so ein kleines Pummelchen. Und du traust ihm das eigentlich alles gar nicht zu und er traut sich das selbst auch nicht zu. Und wenn du dann siehst, was er macht, dann siehst du auch, dass er da wirklich kein Talent für hat. Aber der Antrieb ist so tiefgreifend in ihm, dass er das halt durchzieht, weil er will das fertig kriegen. Und ob was ihm dabei selber passiert, ist ihm fast egal eigentlich, weil das ist das einzige Ziel, was er noch vor Augen hat, diese Gerechtigkeit in seinem Sinne wiederherzustellen. Ja, also durchaus spannend. Ich glaube, in der Sneak ist keiner rausgegangen, was ich am Anfang durchaus gedacht hätte, weil der fängt sehr, sehr langsam an. Am Anfang beobachten wir erstmal 10 Minuten lang unseren Obdachlosen, wie er in seinem Auto wohnt, und dann kommt die Polizei und sagt ihm Bescheid, und selbst die Szene dauert 5,5 Minuten, und dann fährt er stundenlang über Land, und das ist alles extrem langsam inszeniert und nimmt ganz langsam Fahrt auf. Da hätte ich gut und gerne damit gerechnet, dass in der Sneak irgendwie die ersten 10 Leute schon rausgehen. Aber die haben alle durchgehalten. Und ich glaube, die wurden auch belohnt. Also die Wertungstöpfe am Schluss im E-Kino waren so, ich würde mal sagen, 30% plus, 30% Mitte oder so. Und dann der Rest vielleicht bei, oder vielleicht 40, 30 oder so verteilt. Gab schon eine Menge Leute, die den gut fanden.
Das ist lustig, weil irgendwie hat man so das Gefühl, nach einer nach dem anderen ist wieder eine Variation über ein verwandtes Thema. So.
Ja, stimmt. Mir kommt es auch so vor, so habt ihr da nicht gerade eben erst drüber gesprochen? Ich habe es vorgestern gefühlt gehört.
Ja, stimmt. Also ich war ja eine Woche dazwischen nicht in der Sneak. Keine Ahnung, ob es da auch einen Rachefilm gab, müsste man mal recherchieren. aber der hier ist... ja, also in einer nach dem anderen war es ja auch irgendwie so der Schneepflugfahrer, also eigentlich ein Typ, der nicht irgendwie jetzt der geborene Killer ist, aber Stellan Skarsgård hatte da mehr so er hat sich sehr viel schneller reingefunden in diese Rolle und ist dann losgezogen und hat dann Leute zusammengeschlagen und auch wirklich kraftvoll zuschlagen können. Da kam dann immer nach dem Kampf so dieses, ich bin zu alt für die Scheiße und schnauf, schnauf, aber man hatte da sehr viel schneller so das Zutrauen zu ihm, naja, der kann das packen, der schafft das. Und hier ist es so, dass du eigentlich die ganze Zeit an ihm zweifelst und denkst, ey, das ist echt nicht dein Job, sammel irgendwie Geld und beauftrage einen Killer, weil die sind echt, das ist alles eine Nummer zu groß für dich, du bist da wirklich nicht geeignet für. Und ja, insofern, sie sind insofern verwandt, als dass sie beide extrem wortkarg sind, wobei Blue Ruin jetzt noch viel wortkarger ist als einer nach dem anderen. Also hier wird fast gar nicht gesprochen. Und das fand ich zumindest in den ersten 20 Minuten sehr beeindruckend, wo ich dann irgendwie so nachdem schon viel passiert, also nicht viel passiert ist, aber schon viel Zeit vergangen war, irgendwann so überlegt habe, hat er eigentlich schon mal irgendwas gesagt? Und dann stelle ich, ja, zu der Polizistin hat er einen Halbsatz gesagt und dann hat er einmal nochmal irgendwas gemurmelt und also das ist beeindruckend, weil du trotzdem wahnsinnig viel aus der Figur rauskriegst. Also du siehst seine ganze Motivation, du siehst, was er vorhaben könnte jetzt an der Location, an der er ist. Das ist gut erzählt, obwohl er kein Wort sagt. Also das sowas mag ich ja immer, wenn ich nicht das Gefühl habe, dass das Nichtreden nur dafür verwendet wird, dass wir irgendwelche Konflikte aufbauen können, sondern wenn eigentlich genauso viel klar wird, als wenn er jetzt reden würde, dann ist das eine gute Art von Nichtreden, finde ich. Und die ist hier toll gewesen. Mhm. Weil man sich zu keinem Zeitpunkt fragt, was will er eigentlich oder warum, wieso, weshalb, sondern das wird auch so alles klar. Da muss nicht gesprochen werden an der Stelle. Ja, was punktemäßig, keine Ahnung, ich würde mal so 7,5 geben. Die Abzüge vielleicht für das zu viele Blut und das Ende fand ich nicht ganz rund. Und er zieht sich die erste Hälfte doch ein bisschen hin. Da hätte man, glaube ich, ein bisschen mehr Schwung reinbringen können. Dann hätte ich ihn noch besser gefunden. Aber ich würde ihn durchaus empfehlen, wenn man jetzt nicht auf große Schauspieler Wert legt oder ja, die Story ist relativ straightforward. Typ muss sich rächen, läuft los, rächt sich. Aber wenn man auf das Genre Bock hat, kann man den auf jeden Fall gucken.
Okay.
Ja. Klingt nicht unbedingt nach meinem Genre, aber ja.
Ja, also wie gesagt, wenn man das sollte man vorher wissen, dass da jetzt storymäßig nicht die großen Themen der Menschheit verhandelt werden, sondern halt eine sehr, das ist alles sehr basic. Aber es ist auf jeden Fall gegen Ende richtig spannend. Und es ist nur einmal so eine dumme Szene drin, wo man sich ärgert. Also ich ärgere mich immer, wenn Protagonisten irgendwie, wenn da so Szenen geschrieben werden, wo irgendjemand was wirklich Blödes tun muss, damit die Geschichte sich in die Richtung entwickelt, wie das Skript es haben will. Und wo man sagt, so das hätte er nicht gemacht. Das wäre doch, also das würde doch keiner machen. Du gehst, wenn du weißt, dass du jemandem im Faustkampf ganz sicher unterlegen bist und du vorher schon mehrfach bewiesen hast, dass du lieber mit einer Schusswaffe jemanden auf Abstand hältst, als irgendwie ranzugehen, weil du Angst hast, dass er dir irgendwie die Waffe wegnehmen könnte. Und dann wird eine Szene da reingeschrieben, wo er das dann doch machen muss und dann macht er das auch und kriegt er das Ding weggenommen. Nur damit diese Szene sich so und so und so und so weiterspinnen kann, wie der Regisseur, der Drehbuchautor das haben wollte, dann denke ich immer so, nee, warum musstest du das jetzt machen? Das ist unglaubwürdig, das ist dumm, das hättest du in Wirklichkeit nicht gemacht. Die Motivation sehe ich überhaupt nicht. Und sowas ärgert mich immer. Das gibt's nur ein einziges Mal. Das ist in vielen anderen Filmen öfter so, wo man sich ärgern muss. Schweigen.
Okay.
Ja. Es bleiben keine Fragen offen, deswegen müssen wir schweigen.
Genau. Es ist einfach so umfassend, was du erzählt hast.
Naja. Ja. Gut vorbereitet, schön vorgesungen. Getragen.
Richtig. Ich entnehme dem einfach, dass es nicht der richtige Film für mich ist. Aber ja, gibt bestimmt Leute da draußen, die Lust auf sowas haben.
Gut, du wärst aber in der Sneak wahrscheinlich auch nicht rausgegangen, weil er dich...
Nee, nicht mit so Sicherheit nicht. Also nö, das nicht.
Angeguckt, aber irgendwie ein paar Punkte und gut ist. Und
wir hatten ja jetzt gerade...
Ja, ich meine, bei sowas ist es durchaus...
Nee, ja, sprich weiter.
Also bei sowas ist es ja durchaus auch so, dass man dann eventuell in der Besprechung gewillt ist, eher mehr Punkte zu geben, wenn man sagt, hat mich trotzdem ganz gut unterhalten, aber dass du jetzt die Entscheidung treffen würdest, es anzuschauen, ist eben schon wieder eine ganz andere Frage, deswegen.
Auf jeden Fall, ja.
Wir treffen halt in der Sneak eigentlich keine Entscheidungen, die jetzt auf Genre basieren oder so, sondern wir gehen ja wirklich nur raus, wenn wir es gar nicht aushalten können, also.
Wie oft bist du raus?
Clever und Smart, Lysistrata. Und neulich bin ich bei Wolf Creek 2 rausgegangen, weil ich dachte, also da dachte ich wirklich, ich bin zu alt dafür, Lebenszeit zu verschwenden. Wolf Creek 2. Das ging einfach nicht. Aber früher eigentlich wirklich nur, wenn ich es überhaupt nicht ertragen konnte.
Ja, genau.
Aber selten wegen, du konntest es nicht ertragen, weil Horror, sondern eher, du konntest es nicht ertragen, weil schwachsinnige Scheiße.
Also ich glaube, Horror tatsächlich, ich konnte es nicht ertragen, bin ich nicht sicher, ob ich überhaupt mal rausgegangen bin. Ich bin zwar dünnhäutig, aber da hat man dann doch irgendwie den Ehrgeiz, es durchzustehen. aber bei Clever und Smart und bei Lysistra, das fand ich einfach so unerträglich blöd, dass ich es nicht ertragen konnte. Also es stimmt, das ist wahrscheinlich die wahrscheinlichere Motivation dafür, in der Sneak zu gehen für mich, dass ich es unerträglich doof finde.
Geht mir auch so.
Als dass es mir zu hart ist.
Also Lysistrata, weiß ich noch, habe ich durchgehalten, aber bei Clever und Smart bin ich auch gegangen.
Oh Gott. Und bei Clever und Smart habe ich sogar geschlafen in den ersten 15 Minuten schon. Und trotzdem hatte ich dann irgendwie ungefähr nach 20 Minuten das Gefühl, ich muss jetzt gehen.
Ja. Tja, manchmal muss man einfach gehen.
Ja.
Jetzt weiß ich nicht mehr, was ich vorhin noch sagen wollte, ist egal. Macht nichts.
Entschuldigung.
Ja, ich hatte es mir noch 2 Minuten lang gemerkt und dann haben wir das Thema mit dem Rausgehen, dann war es weg.
Achso. Du kannst ja so lange mal darüber nachdenken, was bei dir heute die Droge der Wahl ist.
Bitte, ich habe dich gerade akustisch nicht.
Achso, wir haben hier in dem Studio, ist ganz schöner Nebel, wir sehen uns kaum, deswegen ist es mit dem Hören auch ein bisschen schwer. Du wolltest uns erzählen, was die Droge der Wahl ist bei dir heute.
Ich lasse mal die Ex-Kubaner wieder zu ihrem Recht kommen und trinke Bacardi 8 Jahre.
Auch. Claudia, hast du eine Droge der Wahl?
Es war Wasser, aber es ist mir gerade ausgegangen. Deswegen, ich sitze auf dem Trockenen.
Oh nein. Oh. Dann müssen wir uns beeilen, dass die Sendung schnell fertig ist, dass du wieder zurück zu deinem Wasser kommst.
Damit ich nicht verdurste.
Ja, das ist nicht.
Also, dehydrierst hier mitten in der Sendung.
Ja. Bei mir ist es ein Hot Butter Drum geworden.
Ach hey, da ist ja richtig mit Aufwand.
Ja, ja, deswegen war ich auch ein paar Minuten weg eben. Ja, nachdem ich gestern nämlich Gewürzbutter gemacht habe. Und dann dachte ich mir, machst du dir heute mal einen schönen Hot Butter Drum.
Das ist eine sehr feine Sache.
Vor allem auf die Idee von der Jenny habe ich das dann auf so ein flaches Tablett ausgegossen und dann nach draußen gestellt und dort erkalten lassen. Vorher habe ich noch ein bisschen so Backgoldstaub oben drauf gemacht. Und dann habe ich Sterne ausgestochen, sodass ich jetzt ganz viele kleine Sterne habe, die mit Gold, und das sind halt so diese Butterstücke, die man dann da in seinen Hot Butter Rum reinwerfen kann.
Ja. Sehr fein.
Ja, das ist. Ich hoffe, es kommt gut an. Weil ich zehre im Moment noch von den Resten. Also das, was halt so außenrum zwischen den ausgestochenen Teilen übrig geblieben ist. Was man mit dem Kuchenteig immer so isst, aber bei Butter irgendwie nicht. Also mir war nicht so danach.
Nee, da muss man schon Freak sein, wenn man in die Butter so reinbeißt.
Claudia, du hast einen Film von Richard Linklater geschaut.
Genau.
Linklater.
Richtig. Den Film Bernie.
Das ist das, was ich mit den Amazon-Links in den Artikeln immer mache. Ich mache den Linklater.
Das war sehr lustig.
Gut, dass man hörte, dass du es nicht lustig fandst.
Gut, dass der Scherz mitten in der Sendung ist, dass nicht die Gefahr besteht, dass das irgendwie aus Versehen weggeschnitten wird oder so. Solche Qualitätswitze muss man einfach gut platzieren. Ja.
Ja. Ja.
Okay, ich weiß nicht, ich bin so fassungslos, ob dieses Wortwitzes, dass ich jetzt gar nicht weiß, was ich sagen soll.
Ja, Namenswitze also. Ist wirklich allerhöchste Liga.
Genau. Ja, genau. Also ich habe den Film Bernie von Richard Linklater gesehen. Richard Linklater, der ja sehr wahrscheinlich in der kommenden Award-Saison für Boyhood mindestens die eine oder andere Nominierung einholen wird und der natürlich für die Before Sunrise, Midnight, Sunset Trilogie auch recht bekannt ist und so weiter, also kennt man natürlich. Und ich finde ja viele Filme von ihm schön, weil ich finde, dass er so eine leichte Hand hat eben bei der Regie. Also, dass er Dinge nicht so überdramatisiert oder irgendwie immer noch was draufsetzen muss oder sowas. Und das, finde ich, merkt man jetzt hier bei diesem Film Bernie auch. In diesem Film wird die Hauptrolle gespielt von Jack Black, mit dem Richard Linklater ja auch in School of Rock zusammengearbeitet hat. Jack Black spielt einen, wie nennt man das, Bestatter oder sowas? Jemand, der in so einem Beerdigungsinstitut arbeitet.
Ich glaube, das heißt Bestatter, ja.
Und er kommt in eine kleine Stadt in Texas oder eher ein größeres Dorf fast und arbeitet dann dort in einem Bestattungsunternehmen und relativ schnell wird klar, dass er eine ganz besondere Persönlichkeit ist, die einfach ein Talent hat, Leute dazu zu bringen, ihn zu mögen. Und ganz besonders kümmert er sich um die Witwen, also die quasi die Frauen, die zurückbleiben, wenn irgendwelche Männer sterben. Überhaupt die alten Damen im Ort sind alle ganz begeistert von ihm. Und er kümmert sich wahnsinnig um sie, gibt sich unheimlich Mühe, macht Geschenke, ist irgendwie im Kirchenchor ganz engagiert und leitet irgendwelche Theaterproduktionen und so. Also er bringt sich wahnsinnig ein in diese Gemeinschaft. Und und schließt Freundschaften mit ganz vielen Leuten in diesem Dorf oder in dieser Kleinstadt, aber eben, wie gesagt, besonders mit alten Frauen und dann besonders mit einer alten Frau, die eigentlich von allen anderen für ein wirklich böses Biest gehalten wird. Und mit der wird er eben, also das wird eine ganz besonders enge Beziehung. Und dann möchte ich jetzt nicht mehr so viel verraten, was dann passiert. Also das entwickelt sich etwas schicksalshaft. Und das Tolle und Überraschende daran insgesamt ist, dass Jack Black hier in einer Rolle ist, in der er ist so eine Person, die ist eigentlich immer so ein bisschen zu gut oder zu motiviert oder er tut Dinge, wo jeder sagen würde, oh Gott, das könnte ich nie eben mit so einem Enthusiasmus, keine Ahnung, im Kirchenchor sich engagieren, überall irgendwie der nette junge Mann sein und so. Und weil Jack Black eben Jack Black ist, hat man immer so das Gefühl, im nächsten Moment könnte er aus dieser Rolle rausbrechen und daraus so ein bisschen eine Karikatur machen oder eben immer noch, also zum Beispiel er singt dann im Kirchenchor voller Inbrunst, singt er eben die Lieder und so, oder er singt dann die Solos. Und du hast immer so das Gefühl, gleich macht er irgendwie eine Grimasse oder gleich macht er irgendwie so eine alberne Geste oder irgend sowas. Aber das macht er nicht. Also es ist so, dass Jack Black hier voller Inbrunst eben einen Mann spielt, der davon erfüllt ist, Gutes für andere zu tun und sich eben wahnsinnig einbringt. Und unsere Erwartung, dass er aus dieser Rolle irgendwann rausbricht, die wird nicht erfüllt, sondern er bleibt da drin. Und das finde ich sehr, sehr wirkungsvoll, wie Jack Black hier verwendet wird. Und wie er in gewisser Weise in Zaum gehalten wird in diesem Film und wirklich in dieser Rolle verharrt. Also es ist keine Clownsrolle oder sowas.
Das ist aber schon ganz schön Meta dann.
Ja,
wenn ich jetzt schon so Erwartungen, die Zuschauer nicht an irgendeine Rolle, also nicht an irgendeine Figur haben, sondern an den Schauspieler, der die Figur gibt und mit der Erwartung versuche, in meiner Geschichte zu arbeiten, das ist schon ziemlich weit abgeflogen.
Ja, also ich meine, das ergibt sich aber einfach auch durch die Art, wie Jack Black es spielt, weil Jack Black eben, er spielt das schon, also mit großem Nachdruck, also es ist alles immer so, du hast bei dieser Figur immer das Gefühl, auch wenn du dir vorstellst, du würdest so jemanden wirklich kennen, der ist natürlich immer ein bisschen drüber, ja, also der ist immer ein bisschen zu enthusiastisch und ein bisschen zu, eben wie gesagt, diese Kirchenchor-Szenen oder sein Beileid, wie er dann versucht, diese Witwen zu trösten oder wie er ihnen Geschenke nach Hause bringt, um sie aufzumuntern und so. Es ist immer alles ein bisschen drüber. Und wenn du dir vorstellst, du würdest so jemanden kennen, dann würdest du irgendwie denken, sowas kann auch leicht peinlich oder irgendwie total bescheuert sein oder so. Aber er wirkt so genuin in dem, was er tut. Also der Enthusiasmus wirkt eben so echt, dass du dann irgendwann auch so ein Gefühl bekommst, der ist halt so. Und eben ich persönlich finde, dass es ganz besonders wirkungsvoll ist, weil das von einem Schauspieler gespielt wird, von dem wir eben gewohnt sind, dass er normalerweise häufig in Filmen diese Grenze durchbricht, wo es eben dann doch etwas klamaukig wird und so. Wobei ich sagen muss, ich mag Jack Black und ich mag auch diese klamaukigen Jack Black-Filme. Aber das hier finde ich ganz geschickt, wie er eben, ja, wie er eine Rolle spielt, die immer so ein bisschen drunter bleibt unter dem, was wir so als diese üblichen Jack Black Filmexzesse kennen und so.
Das klingt aber cool irgendwie, also muss ich sagen.
Klingt
sehr interessant. Ja,
also ich finde den Film sehr cool und ich finde auch, wie sich das dann weiterentwickelt, das ist sehr, sehr interessant. Und ich will da auch nicht so viel drüber verraten. Es ist auch durchaus so, dass man vielleicht nicht unbedingt was über den Film lesen sollte, bevor man ihn anschaut. Also eine gute Voraussetzung ist, nicht zu viel zu wissen. Der Film basiert wohl auf einer wahren Geschichte. Und auch das hat hier eine sehr, sehr interessante Dimension bei diesem Film. Das ist sowas, man kriegt halt am Anfang so diese Tafel, klar, wahre Geschichte und so weiter. Und dann denkst du, yeah, right. Und dann aber, wenn sich das weiterentwickelt, dann nimmt das dieses Wissen eben eine eigene Dimension an. Und das ist sehr interessant, wie der Film sich damit auseinandersetzt. Also ich finde wirklich, dass es ein sehr beachtlicher Film ist, der total an mir vorbeigegangen ist. Also der kam 2011 raus. Ich habe den auf Whatever jetzt gefunden. Ich hatte von dem noch nie gehört, obwohl ich ja durchaus Linklater schätze und mir eingebildet habe, dass ich so ein bisschen im Auge habe, was er macht. Also er ging total an mir vorbei, aber ich finde ihn wirklich eigentlich eine kleine Perle. Also wirklich ein ganz schöner Film.
Okay, das heißt Auftrag an unsere Hörer, diesen Film sofort kaufen, auf keinen Fall die Rückseite oder irgendeine Besprechung lesen, ihn einlegen oder eben bei Whatever klicken oder bei keine Ahnung was. Und ihn sofort ansehen. Ja, aber also Sie dürfen die Sendung noch fertig hören, oder?
Ja. Man kann ihn auf jeden Fall empfehlen. Er ist lustig, aber eben nicht so haha lustig. Er ist zum Teil auch tragisch ein bisschen. Er ist eben, wie ich generell finde, dass doch Richard Linklaters Stil ist, ist eben mit einer Leichtigkeit inszeniert, die ich ganz wunderbar finde. Und Matthew McConaughey spielt auch eine Rolle, die auch toll ist, eine kleine, aber wirklich gute Rolle. Shirley MacLaine spielt auch mit. Und das ist ein kleines Kunstwerk, ein kleiner, kluger Film. Jo, ich gebe 8 Punkte, cool. Und ich mochte ihn wirklich.
Sehr schön.
Und ich habe inzwischen das Gefühl, ich muss vielleicht doch nochmal durch Richard Linklaters Backkatalog durchgehen und schauen, ob da noch irgendwelche Dinge schlummern, die ich irgendwie verpasst habe und vielleicht doch besser gesehen hätte. So diese kleinen Filme.
Das, was man eben nicht auf dem Schirm hat.
Ja.
Genau.
Jo, also ja, Bernie solltest du das tun, empfehle ich.
Und dann hier berichten.
Werde ich. Irgendwann dann. Richard Linklater komplett.
Das willkommen so zur 684.
Ja, das machen die Flimmerfreunde heutzutage ja auch nicht mehr.
Aber. Ja, das stimmt.
Herzlich willkommen zur 684. Folge des Sneakpots. Heute Richard Linklater komplett.
Ja gut, Richard Linklater ist ja noch nicht so alt. Das heißt, der produziert munter weiter.
Ja, dann können wir in Folge 1436 auch nochmal Linklater komplett machen.
Das war ja bei meinem, zumindest einem der Aufsätze, die ich irgendwann mal publiziert habe, war das so, dass einfach der Produktionszeitraum von dem Moment, wo der Aufsatz angenommen war, von diesem Journal oder so, bis dann tatsächlich das Journal rauskam, war so lang, war irgendwie 2,5 Jahre oder sowas. Und da hatte ich eben über die Romane von einem bestimmten Schriftsteller geschrieben. Und die ganze Zeit habe ich gedacht so, oh Gott, hoffentlich kommt nicht ein neuer Roman raus, während das noch in der Mache ist. Und dann fragen sich alle nur, was ich mir dabei gedacht habe. Aber dieser Prozess ist einfach so zähflüssig. Aber Gott sei Dank kam das Journal gerade so noch ein halbes Jahr vor dem nächsten Roman raus.
Ja, dann passt es ja wieder gut.
Ja, immer ein bisschen blöd, wenn sowas so lange dauert. Aber das ist normal im akademischen Leben leider.
Echt?
Ja, also gerade was solche, also so gedruckten wissenschaftlichen Publikationen angeht, dauert häufig sehr, sehr lange. Also es ist nicht ungewöhnlich, dass 2 bis 3 Jahre dauert, bis das Ding rauskommt. Und dann ist natürlich immer schon so ein bisschen Schnee von vorgestern. Also wenn du nicht gerade über Shakespeare oder Dickens oder sowas schreibst, wo es natürlich egal ist, ob das 2 oder 3 Jahre, ja, obwohl auch nicht immer, aber im Großen und Ganzen es häufig dann nicht so wichtig ist. Aber wenn du natürlich über aktuelle Sachen schreibst, dann ist es in der Literatur, 3 Jahre später, interessiert dann schon wieder nicht so richtig irgendjemanden. Jo. Ja.
Tja, damit befassen wir uns dann, wenn wir die Linklater-Episode planen.
Genau. Was haben wir noch gesehen?
Stefan, du hast noch gar nichts gesagt.
Ich war ja 2 Wochen in Urlaub gewesen und habe dort, ich war in der Nordsee, habe...
Hast du da Internet und einen Fernseher?
Ich habe Internet und ich habe auch einen Fernseher. Ich hatte kein Apple TV mit, aber ich habe ja meinen Rechner und so, weil das ging. Aber wir haben.
Ich hätte jetzt gedacht, dass du so einer bist, der das Apple TV sofort einpackt an der Stelle.
Hatte ich mir dann, als ich da war, auch überlegt. Aber ja.
Beim nächsten Mal.
Ja. Stimmt eigentlich, hätte ich mal. Naja, ja. Beim nächsten Mal. Wir haben nichts Spannendes. Ich habe nur Salt mal wieder geschaut, aber über den haben wir, glaube ich, gefühlt schon 28 Mal geredet. Und noch irgendeinen Film, aber an den kann ich mich echt beim besten Willen nicht erinnern und auch.
Dann sag mir doch mal bitte nur zu Salt nichts über den Film, sondern nur, warum klickst du das immer wieder an?
Weil ich den so gut in Erinnerung habe und ihn dann und mich dann bestätigt fühle. Und dann fühlt er sich wieder gut an und das ist ein toller Film. Es gibt so Filme, die kann ich immer wieder gucken, die finde ich immer wieder super.
Also ich habe vorhin, als ich gesehen habe, dass mal wieder Salt auf der Liste steht, hatte ich das Gefühl, es ist schon so ein Sneakpot-Running-Gag inzwischen. Wir sprechen über Salt.
Ich habe ihn immer noch nicht ein einziges Mal gesehen.
Echt?
Nee, ja. Nein.
Also ich habe ihn auch schon irgendwie zweimal oder sowas gesehen. Ich finde ihn, ehrlich gesagt, ich finde ihn schon so gut, aber dass ich ihn jetzt dann immer nochmal anschauen würde, das kann ich nicht ganz nachvollziehen.
Ich denke ja schon immer, wenn ich Filme anklicke bei Netflix oder so, kann ich darüber im Sneakpot reden und wenn es jetzt sowas wie Salt wäre, dann, ich habe den zwar immer noch nicht gesehen, aber ich denke mir dann so, nee, das kann ich nicht machen. Also wenn ich jetzt die Woche nur einen Film gucke, den ich dann brauche ich was Verwertbares, dann brauche ich was ich im Sneakpot besprechen kann, dann kann ich nicht Salt anklicken, das geht nicht.
Ja, prinzipiell gehe ich da genauso vor häufig, aber ich finde, bei Salt ist jetzt inzwischen schon so, wir sind jetzt über diese Schwelle hinweg, man kann jetzt immer über Salt reden, jede Woche.
Ach du Scheiße. Ja, okay. Na gut. Und sonst hast du nichts geguckt, Stefan?
Nee, ich hab ein paar Dokumentationen geguckt. Vor zwei Wochen, war die Deutsche Meisterschaft im Formationstanzen und rundherum, also um diese Meisterschaft, wurden zwei Dokumentationen über die dann jeweiligen Sieger in den dritten Programmen gezeigt, also einmal über Braunschweig und einmal über Bremen. Und ja, das ist halt, da kann man mal sich anschauen, warum ich das so lange mache und was das Besondere daran ist. Also, das ist halt so.
Okay.
Ja, das war irgendwie Sportclub, also NDR, Rundfunk, das Geheimnis der perfekten Kür, das über Braunschweig und über Bremen, das bei Radio Bremen, aber das findet man auf der Webseite. Von denen. Also wenn jemand sowas interessiert, warum man sich das antut, warum man Millionen Wiederholungen macht, warum man so Sachen, da kann ich diese beiden Dokumentationen empfehlen und man sieht halt so ein bisschen was vom Tanzen und für mich ist es dann natürlich lustig, weil ich einige von den Leuten halt kenne, weil irgendwie man schon mit denen auf der Fläche stand, also nicht im gleichen Team, aber die haben halt dann auch damals schon getanzt, als ich noch getanzt habe und so. Ja, das ist ganz cool. Ist jetzt vielleicht nichts für dich, Bob.
Sehr gut. Dokumentationen habe ich auch geguckt, die von Ranga Yogeshwar über Fukushima, sehr zu empfehlen. Leider wahrscheinlich nicht mehr in der
Mediathek verfügbar.
Vielleicht noch auf YouTube, sehr, sehr zu empfehlen. Wahnsinnig gute Doku. Und dann habe ich noch eine über Fundi-Christen in Deutschland geguckt. Das macht einfach nur wütend.
Ja.
Du
hast ja eine Serie geguckt und hast uns damit ein bisschen schockiert, dass du, also eine Serie, so, das machst du ja manchmal, aber dann in einer Woche durchgeschaut. Das ist schon stramm.
Ja, das mache ich sonst nie. Also ich bin nicht so der Serienmensch. Die einzigen Serien, die mich wirklich gehookt haben in den letzten Jahren, war Suburgatory und Community. Und jetzt habe ich gedacht. Und
diese okay. Zeichenfiguren, wie heißen sie?
South Park, ja, richtig. South Park gucke ich auch immer noch. Da bin ich jetzt, da hatte ich ja wieder vorne angefangen und bin jetzt in Staffel 12 im Moment. Also da habe ich auch schon 10 Staffeln jetzt hinter mir, aber das ist so ein, da gucke ich so 3 Folgen in 2 Wochen oder so, kann man sagen. Da komme ich so langsam, aber stetig voran. Jetzt habe ich angefangen, Arrested Development zu gucken. Eine Sitcom müsste man, glaube ich, sagen.
War das nicht irgendeine Hip-Hop-Band in den 90ern?
Da bin ich überfragt.
Claudia, du als alter Hip-Hopper?
Arrested Development?
Also es wäre so ein Name, wo ich nicht abgeneigt wäre, dass das eine Hip-Hop-Band sein könnte, aber ich weiß es nicht.
Okay, ich recherchiere das mal und du machst mal hier, erzählst was, warum wir das
gucken. Erzähl mal kurz, worum es geht. Also Arrested Development ist eine Serie über eine Familie, die Bluth Family. Wir haben den ich sag mal, den Vernünftigen und den Hauptdarsteller, das ist der Sohn dieser, ich glaube, der älteste Sohn, aber ist jetzt auch egal, der Sohn dieses Familienoberhaupts, der gespielt von Jason Bateman, spielt Michael Bluth. Am Anfang in der ersten Folge ist es so, dass diese Familie, die haben ein Business, in dem sie bauen Häuser und also so Immobilien im weitesten Sinne. Und denen geht's offensichtlich ziemlich gut, die haben eine Menge Geld und es ist gerade so eine Art Familienjubiläumsfeier und der Vater möchte bekannt geben, wem er jetzt die Geschicke der Firma in Zukunft in die Hände gibt. Und Michael rechnet fest damit, dass er als der Vernünftige der drei Söhne derjenige sein wird, der jetzt die Geschicke der Firma übergeben kriegt. Und die große Verkündung kommt und er übergibt die Geschäftsgewalt, den neuen CEO-Posten an seine Frau, also an Michaels Mutter. Und diese Frau ist denkbar ungeeignet, diese Firma zu führen, weil das Einzige, was sie im Kopf hat, ist Intrigen spinnen und Geld ausgeben und alternde Society-Lady sein, aber so mit den Geschäften hat sie eigentlich nicht so viel am Hut. Und eine Minute später wird der Vater verhaftet und kommt in den Knast. Und also die Polizei stürmt die Feier und nimmt alle mit. So stellt sich raus, die Mutter ist reichlich unfähig, die Firma zu führen, und er muss jetzt doch ran. Und er wollte eigentlich sich von dieser ganzen Familie lösen, weil das sind alles Psychopathen, die sind alle wahnsinnig und vollkommen lebensunfähig. Also löst er sich von dieser Familie, aber noch innerhalb der ersten Folge wird klar, das funktioniert so nicht und die brauchen ihn schon. Und er kommt zurück und übernimmt dann doch die Geschicke der Firma. Die ist jetzt amtlich pleite, nachdem der Vater im Knast ist. Und alle bedienen sich, alle haben die Hände im Geldtopf. Also jeder nimmt da irgendwie die Firmenkreditkarten und kauft da alles Mögliche für, obwohl längst keine Kohle mehr da ist. Der Vater ist im Knast und wird da zu so einem religiösen Bücherautor und hält sich aus allem so ein bisschen raus. Aber er wird ständig, also er ist in der ganzen Sendung immer noch drin. Also er wird in jeder zweiten Folge oder eigentlich in fast jeder Folge wird er irgendwie mal, weiß ich nicht, per Videokonferenz dazugeschaltet oder es gehen ihm Leute im Knast besuchen. Also er ist immer präsent, aber die Geschicke liegen nun bei unserer Jason Bateman-Figur und er ist hoffnungslos überfordert mit der Erziehung seines Sohns und mit seinem Liebesleben und mit vor allem mit seiner Familie, die einfach ihm nur Knüppel in den Weg werfen bei allem, was er irgendwie versucht. Und da ist dann wirklich das, was diese Serie toll macht. Jede dieser Figuren ist extrem überzeichnet. Also jeder hat so eine Rolle, die er irgendwie zu spielen hat. Er hat also noch zwei Brüder, den einen spielt Will Arnett. Und der ist so der mit dem gescheiterten Lebensplan. Also er wollte so ein bisschen Künstler sein, er ist Zauberer und ein bisschen Frauenheld. Und er ist das alles hoch 10. Also er ist so der schlechteste Zauberer, den man sich denken kann. Er ist der unfähigste Frauenheld, den man sich denken kann. Und er ist so wirklich... Alles, was er macht, ist komplett over the top. Und die Schwester, die er noch hat, die ist so das Blondchen, was sich immer darum kümmert, was sie für Fingernagellack gerade haben muss oder was sie sonst noch so ein schönes Kleid shoppen kann oder irgendwas. Und auch das ist ziemlich over the top. Also alle Rollen, die wir hier so haben, die Mutter ist der absolute Beast und alle Rollen, die da sind, sind extrem übertrieben. Und das macht so ein bisschen den Charme der Sache aus. Am Anfang denkt man sich, ich könnte die alle schlagen, ich wollte hier ständig alle ohrfeigen, aber man merkt dann so langsam, naja, okay, das ist so angelegt, die sind alle so, dass man permanent Ohrfeigen verteilen will. Michael hat auch einen Sohn, der wird von Michael Cera gespielt, auch grandios gespielt. Wirklich ein Stock im Arsch bis zum Anschlag. Kleiner Junge, der nicht so ein bisschen so der Nerd, der nicht so aus sich rauskommt. Super Noten in der Schule, aber mit den Mädels läuft's nicht so. Und ich habe jetzt die erste Staffel durch und ich muss sagen, am Anfang konnte ich nicht mal wirklich begründen, was mich dabei gehalten hat, weil in allen Kritiken, also die Serie hat auf der IMDb 9,1 von 10 Punkten. Und wird überall als schreiend komisch und unfassbar gut geschrieben kritisiert. Die ersten 6 Folgen oder so habe ich gedacht, naja, so toll ist er jetzt auch wieder nicht. Also ich konnte nicht wirklich nachvollziehen, was die Leute daran finden. Aber gleichzeitig habe ich bei mir selbst gemerkt, dass ich auch nicht aufhören kann, die nächste Folge zu gucken. Ich habe mich nicht dabei erwischt, wie ich auf meinem Sofa sitze und schreiend laut lache. Das ist erst so in der zweiten Hälfte der ersten Staffel passiert, wo ich wirklich mal ein paar Gags hatte, wo ich dachte, der kam so knüppeltrocken von unten raus, den hab ich nicht kommen sehen und musste wirklich wirklich laut lachen, obwohl ich allein auf meinem Sofa saß, was ja, also zumindest geht mir das so, das schreiend laute Lachen passiert mir eher im Kino oder mit Leuten. Also ich sitze selten schreiend laut alleine auf meinem Sofa. Das passierte dann jetzt gegen Ende der Staffel doch. Schreiend
laut alleine auf meinem Sofa, sehr schön. Ja.
Ja, das sollte. Ja, ich habe so eine Zitate-App, wo ich Zitate reinschreibe. Da könnte ich mich mal selbst vermerken jetzt.
Du solltest eigentlich nur dich selber da reinschreiben.
Ich stehe da tatsächlich schon einmal selbst drin. Oh, aber nicht, das habe ich nicht selbst mehr ausgedacht. Es war jemand, der mich zitiert hat und ich tauchte eine Zeit lang in einer E-Mail-Signatur auf mit diesem Zitat. Ich werde das jetzt hier aber nicht zum Besten geben.
Aber es ist eine Comedy-Serie, oder?
Es ist eine Comedy-Serie, sie ist, und da wäre ich ja sofort raus gewesen, sonst, sie hat keinen künstliche Lacher-Track drunter, sondern sie, sie macht das halt so, die Lacher stehen für sich, ist auch Single-Camera, also ist eher wie ein Film gedreht, ist jetzt nicht so diese typische, wie man Sitcoms heutzutage so mit drei Kameras einfach so runterdreht, ohne Schnitte, sondern hier wird wirklich wie ein Film im Grunde, Single Camera, es wird umgebaut, das ist oft Wackelkamera, oft Handkamera, aber nicht übertrieben. Das macht es so ein bisschen lebendig. Und die Art, wie die Witze delivern, ist toll. Also oftmals ist es so, dass einer was Komisches sagt, was so halbwegs komisch ist, und dann entgegnet jemand anders im Vorbeigehen, im Flüstern, den eigentlichen Hammergag. Und wenn du bei dem ersten lachst, kriegst du den zweiten gar nicht mit, aber wenn du das in Ruhe guckst oder jetzt alleine guckst, sodass du nicht auf den ersten jetzt laut lachend reagierst, dann hörst du den zweiten und der ist dann, da sind dann oft die wirklichen Perlen bei. Also es sind manchmal so ganz kleine Sachen, die irgendwie so eine entgegen auf irgendwas, was schon so als, wenn du nur den ersten hören würdest, würdest du sagen, na ja, komm, der Witz war jetzt, der war A, vorhersehbar und B, nicht wirklich gut und nicht wirklich originell. Und die Entgegnung darauf ist dann der richtige Knaller. Und die Figuren sind nach einer Weile, wenn man es eine Weile geguckt hat, so liebenswürdig überdreht. Also Will Arnett, ich kannte den bisher nur aus dieser Szene, die man kürzlich da auf YouTube überall rumgereicht gesehen hat, wo er seine Erlebnisse bei Wetten, dass geschildert hat. Der ist wahnsinnig toll. Also einen habe ich noch vergessen, den Brother-in-Law. Also er hat noch einen Stiefbruder, der nicht Stiefbruder, Brother-in-Law ist, Schwager, ne? Claudia?
Ja.
Ja. Also der Mann seiner Schwester. Der spielt einen Typen, der ist ehemals Arzt und möchte gerne Schauspieler werden. Und in der ganzen ersten Staffel ist er ein Never Nude. Er kann sich nie ausziehen. Selbst unter der Dusche trägt er immer eine abgesägte Jeanshose. Auch seine Frau hat ihn seit Jahren nicht nackt gesehen. Und der ist so. In seiner Sexualität kann man den die Hälfte der ersten Staffel nicht wirklich verorten. Er lässt immer wieder so Dinge durchblicken, als ob er vielleicht schwul ist, aber er dann doch wieder nicht. Und der gerät immer in so herrlich peinliche Situationen. Das ist ganz, ganz fürchterlich manchmal anzuschauen. Und der ist auch so überdreht gespielt, dass er wirklich toll ist. Wird von David Cross gespielt.
Ich habe da jetzt mal eine technische Frage.
Oder Dave Cross. Ja, bitte.
Wenn ich unter die Dusche gehe und dann meine Duschhose anziehe,
Nein, das ist, diese Serie ist oft nicht mal so wirklich im, das wird nicht hinterfragt.
Ach so, okay, gut, ja,
dann. Du siehst ihn dann duschen und er hat diese Jeans an und dann ist ein Schnitt und dann hat er dieselbe Jeans an, ist sie wieder trocken oder, also.
Ach so, ja, gut.
Ist halt auch im, es wird dann auch öfter damit rumgespielt, dass das keine anerkannte Krankheit laut Psychokrankheiten-Handbuch ist. Nur in Deutschland gibt es noch ein paar, die sich dazu geäußert hätten und die zitierte dann auch. Aber, ja, er ist ein Never-Nude. Die Serie hat auch einen Erzähler. Ja, bitte?
Dass dir Will Arnett nicht so präsent war vorher, dem entnehme ich, dass du nicht 10.000 Mal die Eisprinzen gesehen hast. Hast du die
Eisprinzen Ich habe die Eisprinzen einmal gesehen in der Sneak, aber nicht kein weiteres Mal.
Okay. Na gut.
Nee, jetzt bin ich großer Will Arnett-Fan, ganz klar.
Ja, dann musst du zurückgehen und die Eisprinzen nochmal.
Auf jeden Fall.
Okay.
Das wäre sowieso meine Empfehlung.
Okay.
Ja.
Was cool ist, was ich dann auf IMDb rausgekriegt habe, die Serie hat einen Erzähler. der oftmals wirklich so ganz, normalerweise in dem Film würde ich sofort sagen, oh mein Gott, warum brauchen wir diesen scheiß Erzähler? Aber hier macht der manchmal, der macht so ein Setup für so eine Szene, erklärt kurz, was passiert ist. Vieles davon sehen wir auch schon. Oftmals macht er dann auch so sehr nervig beim Binge-Watching so Rückblenden. Der und der hat letzte Woche das und das getan und deshalb ist er jetzt hier und versucht XY wieder in Ordnung zu bringen. Und ich sehe, ja, weiß ich alles schon. Das ist manchmal ein bisschen nervig, aber wahrscheinlich dem Fernsehformat und diesem Serienformat geschuldet, dass man die Leute alle so mitnehmen will. Aber manchmal macht er so ein Setup für so eine Szene und dann kommt einer rein, sagt irgendwas und geht wieder. Und es ist nur lustig, weil der Erzähler vorher das dazu gesagt hat. Und da fügt er sich dann ganz toll ineinander. Und dieser Erzähler ist Ron Howard, der eigentlich sonst Produzent und Regisseur ist. Also der hat hier zum Beispiel Rush gemacht und diesen Illuminati und diese Filme. Ist also eigentlich Hollywood-Regisseur und ist jetzt in dieser Serie der Erzähler. Das ist witzig irgendwie. Ja, also ich gucke das auf Englisch, auf Netflix und ich habe es nicht ausprobiert auf Deutsch, aber wer es versteht, sollte es, glaube ich, unbedingt auf Englisch gucken, weil das sehr viel so in den Halbsätzen versteckt. Sehr viel von der Komik. So, jetzt habe ich sehr lange über diese Serie geredet. Schaut alle, Arrested Development ist toll.
Ich mag Jason Bateman einfach überhaupt nicht. Ich mag ihn nicht und ich finde ihn auch nicht besonders lustig und ja, weiß nicht. Deswegen, das wäre für mich ein schwieriger Start, glaube ich.
Okay. Ja, die ganzen Serienfreaks unter unseren Hörern sagen jetzt natürlich sowieso, das ist ja, also da erzählt es uns ja nichts Neues.
Wenn ich jetzt nochmal Arrested Development schaue, schaue ich es halt zum vierten Mal.
Ja, so wird es wahrscheinlich den Serienfreaks gehen, aber ich habe zumindest in meinem Freundeskreis, dem Nicht-Film-Nerd-Freundeskreis mal so gefragt und auch bei Arbeitskollegen hat das jemand gesehen und die haben mich alle mit großen Augen angeschaut und hatten keine Ahnung, wovon ich spreche. Mhm. Solche Nicht-Film-Nerd-Leute vermute ich jetzt natürlich nicht in großer Anzahl unter unseren Hörern, aber vielleicht bringt es dem einen oder anderen ja was, dass ich das jetzt hier empfehle. Was haben wir noch?
Mhm. Ja, genau, was haben wir noch?
Arrested Development war übrigens eine Band. Die haben sich 1989 zusammengefunden und hatten dann auch einige Hits.
Waren das Hip-Hopper oder?
Ja, ja. Sie wollten, ihr Ziel war es, eine positive afrozentrische Alternative zum damals populären Gangster-Rap zu bieten.
Ah.
Die Gründungsmitglieder waren Speech und die DJ Headliner, die kennt man ja.
Naja, das hätte mich ja dann eh interessiert. Ja. Ich war ja eher so auf der Gangster-Seite. In den 90ern.
Ja, wie wir alle eigentlich.
Ich werde das nachher sofort nach Ende der Sendung auf Spotify anklicken und wehe, Spotify hat es nicht.
Okay.
Ja.
Dann berichtest du nächste Woche.
Die waren mal Platz, also in den Top 10 in den USA und so. Nicht schlecht.
Okay.
Ja, gut, ist aber beliebig uninteressant, glaube ich.
Was sagt ihr zu dem kürzlich erschienenen Star Wars Teaser?
Die Claudia freut sich total.
Ich habe ihn ehrlich gesagt nicht angeschaut. Ich habe zwar registriert, dass 10.000 meiner Facebook-Freunde, 10.000% meiner Facebook-Freunde ihn geliked haben oder gleich geteilt oder so. Und habe mir still und heimlich seufz gedacht. Aber ja, ich meine, Mark Kermit und ich, wir sind uns da einig.
Dein Lieblingspodcast hat ihn auch geteilt.
Ja, schön.
Ja,
also wir.
Ja.
Stefan, hast du ihn
angeschaut? Ich habe ihn angeschaut. Ich fand ihn sehr schön. Es ist einfach so, wenn dieses, das hast du vorhin in der Vorbesprechung schon gesagt, es kommt dieses Geräusch, dieser Sound, dieses Vorbeifluggeräusch von den Fightern. Das ist einfach.
Diese drei X-Wings im Tiefflug über diesem Wasser, das sieht so gut aus und man will sofort wissen, warum, wieso, weshalb, wo fliegen die hin, ja. Wo kommen die her? Und okay, dieser enorme, ich weiß nicht, was das für eine Flugfigur ist, die der Millennium Falke da macht, das ist auch ja, weitestgehend sinnlos, aber es sieht toll aus, ja. Und da ist auch ein Lensflare tatsächlich drin, also J.J. Abrams verzichtet nicht ganz darauf, aber es ist nur ein einziger Lensflare in dem ganzen Video, er ist in dieser Millennium Falken Szene.
Ja, oder wie dann die Eis da runterkommen. Die finde ich ja geil, die Szene.
Ja, und dann macht dieser böse Sith-Lord-Bösewicht sein Laserschwert an und hat da diese lustigen Seitenbrenner. Das sieht so toll aus. Und dann kommt die Musik und dann steht da Star Wars The Force Awakens und da läuft mir so ein Schauer den Rücken runter, wenn ich die Musik höre. Also da ist irgendwas, egal wie sehr uns Teil 1 bis 3 geärgert haben und wie furchtbar wir alle Jar Jar Binks finden oder eben nicht finden, das ist noch nicht tot. Also das
da kann man noch mal draufhauen. Ja,
nein, ich meine, in mir ist das noch nicht tot, diese Reaktion auf diese Musik. Also wenn ich die Musik höre, dann denke ich so, oh krass, ja, muss, will sehen. Wenn es da neues Material gibt, dann löst das was aus.
Also, in der Vorbesprechung hat der Bob vorhin auch schon gesagt, dass es ihm da den Rücken runterläuft und da konnte ich nur zustimmen. Mir läuft da auch den Rücken runter, aber auf eine andere Weise.
Ganz nein. Anders.
Nein, aber ich sehe das ganz demokratisch. Wenn eine Sache so vielen Leuten so viel Freude bereitet, dann hat sie mit Sicherheit ihre Daseinsberechtigung.
Ich dachte, dann sagst du, dann muss es auch Leute geben, die es scheiße finden und diesen
schieben mich an oder so. Nee, das überhaupt nicht. Aber ich finde einfach, nur weil ich diesem ganzen Universum nicht viel abgewinnen kann, heißt das nicht, dass ich das irgendwie für alle doof finde oder sowas, sondern es ist halt so. Existiert nicht so richtig in meiner Welt. Aber gut. Ja.
Ja. Na gut. Mich hat's an die Zeit erinnert, wo ich es gab mal so ein X-Wing vs. TIE Fighter Spiel, das habe ich Wochen, Monate gespielt.
Ich auch.
Dieses Gefühl dann so, oh ja, cool, da wird's jetzt auch so da vorbeifliegen, da musst du halt hinten rumkippen, dann zack, und dann hast du wieder im Ziel und yeah. Ja.
Stimmt, ja. Das war ein tolles Spiel.
Das war wirklich gut. Ja, sehr schön.
Stefan, dieses Dokument sagt, du hättest ein Buch gelesen.
Ja, ich habe ein Buch gelesen im Urlaub und zwar genau das Buch, was ihr letzte Woche besprochen. Letzte Woche oder vorletzte Woche?
Haben wir ein Buch besprochen?
Thomas Willmann, also du hast den Film besprochen.
Ah, wir haben den Film besprochen.
Ja, Das finstere Tal.
Das finstere Tal.
Genau.
Ja, und? Hat's dir gefallen?
Ich habe es noch nicht durchgelesen, weil ich bin zu nichts gekommen im Urlaub. Ich hatte ja keine Zeit. Also ich war ja total im Stress. Ich musste ja spazieren gehen und dann essen mal und so und dann mal ein bisschen ausruhen und so. Da kann man ja nicht die ganze Zeit lesen. Aber es gefällt mir sehr gut. Ist wirklich so,
schön.
Ja. Also ich glaube, ich habe erst 50 Seiten oder so gelesen. Also geht. Ich lese allerdings auch nicht so schnell. Und aber es ist so, auch wenn gefühlt noch nicht viel passiert ist, hat es schon so eine Spannung und ja, sehr schön. Das gefällt mir sehr gut.
Schön, das freut mich sehr. Dann wirst du sicher den Film irgendwann auch hinterher schicken noch.
Auf jeden Fall. Was du eben auch gesagt hast, dass es ganz oft ist wie eine Filmsprache. Mhm. Das ist eben, wenn ich Bücher lese, habe ich fast immer, außer wenn es halt mathematische Bücher sind oder sowas, dann stelle ich mir die Sachen immer sehr, sehr konkret vor und hier ist es mir noch viel leichter gefallen als sonst. Das war echt gut. Ja.
Schön, das freut mich.
Ja, also ich werde auch nachher wahrscheinlich noch ein bisschen weiterlesen. Und dann, ich habe es wirklich so gelesen und dann bin ich irgendwo hingegangen oder laufen gewesen oder so und dann habe ich euch darüber reden gehört. Das war irgendwie so, wie lustig, da reden sie gerade über das Buch, was ich gerade lese.
Ja.
Ja.
Also Das finstere Tal kann man lesen.
Ja, auf jeden Fall. Eine absolute Empfehlung.
Schön.
Ja.
Und wo der Stefan schon mal Podcast gehört hat, ist er dann auch noch fremdgegangen und hat einen besucht.
Ja, genau. Ich war nämlich auch in Hamburg und habe die Kollegen vom Bildungstrinken-Podcast besucht. Also Jörg Meyer und Matthias Bauer.
Wie? Jörg Meyer hat einen Podcast?
Ja.
Ich weiß das überhaupt nicht.
Nicht?
Nein.
Du folgst nicht dem Le Lion auf im Facebook, oder?
Doch.
Aber wir haben es auch hier schon empfohlen.
Wenn ich wüsste, oder? Mein Gott, das würde ich auf jeden Fall hören. Das wäre dann der dritte Podcast, den ich höre. Okay.
Also noch kannst du aufholen, denn es gibt jetzt aktuell so 7 Folgen 10, oder so.
10.
10?
Heute Samstag, wo wir aufnehmen, ist die 10. Folge erschienen. Da sprechen sie mit den Machern von Jin Sul.
Also das ist mir dann ja ganz egal, aber Jörg Meyer würde ich immer zuhören. Egal, worüber er spricht.
Ja, das kann ich sehr gut verstehen. Ja, und letzte Woche sprach er mit mir über den Cocktail-Podcast und über die Pinke Bar und über meine Heimbar und über Home-Cocktail machen und so weiter.
Ah, wie toll.
Ja, und über meine Zeit als Commis im Le Lion.
Welche Nummer ist das, wo du drin bist?
Nummer 9 kann man sich einfach merken, weil Nummer 10 war eher uns besuchen. Also unsere Nummer 10.
Jetzt verstehe ich das erst. Ja. Das hat er ja auch auf, also er hat das ja auf Facebook gepostet, eben, dass du da warst und so. Nur ich habe nicht verstanden, dass sich das auf den Podcast bezieht. Ja. Ich dachte, du warst halt in Hamburg und so weiter.
Ja, das war ich auch und ja. Das war sehr schön.
Bildungstrinken.
Bildungstrinken sei allen empfohlen.
Ja.
Genau. Also und bevor sie alle davonlaufen, empfehlen wir auch nochmal die neue Episode des Cocktail-Podcasts, die ich vielleicht dann noch dieses Wochenende raushaue, wenn ich das Foto hinkriege.
Habt ihr die nicht vor ein paar Wochen schon mal empfohlen?
Ja. ich habe es letztes Wochenende nicht hingekriegt und unter der Woche ist das nicht zu machen. Ja. Ich werde morgen nochmal einen Anlauf nehmen.
Ich habe im Urlaub ja die Folge geschnitten.
Genau.
Brav.
Also sie liegt vor und wird in Kürze das Licht der Welt erblicken.
Wir haben auch schon die erste Beschimpfung auf Twitter bekommen.
Richtig.
Nein, es war ein ganz freundliches Nachfragen.
Also. Es war ein freundliches Nachschimpfen, wo es denn bleibt.
Ja.
Es ist immer schön, wie die Leute das so so verpacken. Ne? Also ich konnte es ja verstehen. Also wenn ich jetzt irgendwo warte auf irgendwas, was angekündigt wurde und es kommt dann nicht, dann geht es mir ja genauso. Mhm. Und es war sehr nett so in dieses, bin ich zu doof zum Suchen oder gibt's die noch nicht? So in so einen, verpackt in so einen Selbstvorwurf.
Ja, genau.
Aber natürlich, es war uns völlig klar und derjenige hat ja auch recht. Ja, kommt, ich hab's verbockt. Ja. Liegt an mir.
Ja, auf Twitter haben wir jetzt auch neulich irgendwie die Nachricht von Gnislev bekommen, dass er Gimlets gemixt hat. Finde ich auch schön.
Ja, wir haben auch heute die Nachricht bekommen, dass unser Server kaputt ist. Oh. Und es war auch tatsächlich so. Ich forsche noch daran, was da los war. Der war einfach aus.
Oh.
Und ließ sich dann auch nicht mehr einschalten. Deshalb waren wir heute Samstag, was haben wir heute, 29. Waren wir dann vorübergehend offline. Und ich habe es nicht wieder angekriegt. Irgendwann so eine Stunde, zwei Stunden später ging es dann wieder.
Psst, Bob, als du noch verkündet hast, ich kümmere mich drum, klang das viel kompetenter.
Ja, ich hab mich auch drum gekümmert, aber wenn der einfach nicht angeht, sind meine Handlungsoptionen noch irgendwie ziemlich limited, weil
ich halt ja so gut, aber wenn am Schluss einfach wieder kommt, dann musst du doch nicht verraten, dass du nichts dazu beigetragen hast. Lass doch die Leute mal beeindruckt sein.
Beeindruckt wären die Leute, wenn das Ding einfach 365 Tage laufen würde.
Ja, das ist wohl wahr.
Tja, naja.
Na gut.
Ja. Stefan, wieso bist du jetzt eigentlich nochmal auf diesem Kometen gelandet? Das habe ich nicht verstanden.
ich bin nicht drauf gelandet, aber ich habe sehr viel verfolgt. Ich hatte ja glücklicherweise in der Woche, wo das passiert ist, Urlaub. Und es war ja total aufregend, weil irgendwie montags oder sonntags ist der Alexander Gerst gelandet, wieder in Kasachstan. Den habe ich ja schon die ganze Zeit mit alle Videos und so, was der gepostet hat. Und dann kommt dieses Rosetta-Dings, was mit dem Philae, heißt der, genau, zu dem Kometen
genau, fliegt. Philae-Stick,
ja. Auf dem Kometen landet und was ja echt richtig spannend ist. Und es ist trotzdem so, es dauert 28 Minuten, bis es hier ist. Also dann kommt ein Signal so, ja, ich habe berührt oder ich habe hier, guck mal das Foto. Wenn Sie das überlegen.
Bei uns hier noch ein bisschen rum.
Genau, ich hüpfe. Es ist so schön. Ich hüpfe ein bisschen. Ich finde das total spannend. Ja, und da konnte ich im Urlaub sehr genüsslich alles angucken. Ich habe auch die Pressekonferenz vom Gerst angeguckt. Komplett.
Die habe ich auch geguckt.
Ja. Sehr sympathischer Mensch, oder?
Absolut. Also, Alexander Gerst wirklich extrem sympathisch. Der hat ja auch die ganze Zeit mit der Sendung mit der Maus immer zusammengearbeitet und hat da ganz viel berichtet. Es war ja auch eine Maus mit im Weltall.
Ja.
Und dann eben diese Kometenlandung jetzt. Ich habe auch an dem Tag so viel wie möglich irgendwie versucht, nebenbei mitzukriegen. Spannend. 7 Stunden Abstieg. Dazu hat Randall Monroe von XKCD diesen hervorragenden Comic gezeichnet.
Das ist so gut.
Ja, hast du den Comic gesehen?
Ja. Also ich habe immer wieder reingeguckt und so, Haifische beruhigt, Wale aufgeregt.
Ja, genau. Weil er die US Scientists excited.
Weil er, den Kometen harpuniert und deswegen sind die Wale aufgeregt wegen der Harpune. Das ist so gut.
Genau.
Ach ja. Das
war sehr schön.
Ja. Aber wenn ich die da so rumfliegen sehe, jetzt ist ja die Italienerin gerade auf der ISS seit einer Woche.
Fräulein Christoforetti.
Genau.
So, ja, kann man auch bei.
Wäre schon mal cool. Also, das würde ich echt gerne mal erleben.
Ja, ich auch. Die Frau Christoforetti war ja damals in, es gibt ja diesen schönen Podcast von Tim Pritlove, Raumzeit. Mhm. Das war ein Podcast-Projekt von DLR und ESA, das sie als Auftragspodcast an Tim vergeben haben. Eine der wenigen Möglichkeiten, mit Podcasting in Deutschland echt Geld zu verdienen, sind solche Auftragsarbeiten. Das war quasi von denen eine Maßnahme zu sagen, wir wollen ein bisschen unsere ganze Wissenschaftskommunikation an das normale Volk hier irgendwie ein bisschen nach vorne bringen und haben sich halt gedacht, wir könnten mal einen deutschen Alpha-Podcaster uns schnappen und könnten dem Geld geben dafür, dass er sich hinsetzt und mit unseren Wissenschaftlern halbwegs spannende Interviews macht und da eben einen Weg findet, Wissenschaftskommunikation nach außen zu machen, wo man wirklich auch mal in die Tiefe gehen kann, also wo man wirklich zu einem Thema sich mal 2,5 Stunden unterhält, weil das ja sonst nirgends stattfindet. Nirgends lädt sich ein Fernseh- oder Radiosender einen DLR-Wissenschaftler ein und fragt den 2,5 Stunden lang zu Rosetta aus. Das war dann eben dieser Kanal, wo man das gemacht hat. Das war sehr, sehr interessant. Ich habe alle Folgen gehört. Und da gibt es eine Folge, bei der er tatsächlich vom DLR auf so einen Parabelflug eingeladen wurde. Also Tim Pritlove hat schon mal einen Parabelflug gemacht. Und da gab es noch eine Videofolge von und da war Frau Christoforetti auch dabei und hat da lustig, ist da lustig rumgeschwebt. Das heißt also, Hörer dieses Podcasts haben sie auch schon mal gehört und jetzt ist die da oben. Und die macht auf Facebook genauso viel Alarm, wie Alexander Gerst es auch gemacht hat.
Ja, das stimmt.
Das lohnt sich also auch da zu klicken.
Also wenn man mit Weltraum und so weiter Gedöns ein bisschen was anfangen kann.
Also ich finde das auch spannend. Ich hatte nur einfach überhaupt keine Zeit, habe zu viel gearbeitet und alle Zeit, die ich nicht gearbeitet habe, war ich krank. Deswegen habe ich mich wirklich nur so ganz am Rande mitbekommen.
Okay.
Aber interessant finde ich es auch.
Ja,
Jetzt wird es ja noch eine Weile dauern, bis wir dann mal wirklich wissen, was aus diesen ganzen Messungen rausgekommen ist.
Na, die Daten werden in 6 Monaten werden die öffentlich.
Ja, klar, aber bis jetzt irgendein Wissenschaftlerteam nicht einfach nur einen Datenstrom öffentlich stellt, sondern irgendwas Sinnvolles darin auswertet und sagt, so folgende Erkenntnis.
Ja.
Das dauert ja jetzt ein bisschen. Ich meine, im Moment ist das ein Haufen binärer Datenkram.
Ja, aber dann gibt es hoffentlich die Fotos von der guten Kamera.
Ja, das ist auch so lustig. Diese ganzen Instrumente, sowohl an Philae als auch an Rosetta, haben alle eigene Twitter-Accounts.
Das ist so gut.
Und die haben natürlich alle während dieses Landevorgangs getwittert, wie die Bekloppten. Also im Grunde die einzelnen Teams, die dafür zuständig sind, aber haben halt so. Die haben halt so getwittert, als ob sie dieses Instrument sind, so wie der Rover auf dem Mars ja auch einen eigenen Twitter-Account hat und natürlich auch 3 Parodie-Accounts. An der Stelle übrigens dem Sarcastic Rover auf Twitter folgen, bitte. Und dieses Mupus-Team mit dem Bohrhammer,
ja.
Das war ja auch hervorragend, wie das Ding dann da gebohrt hat und dann irgendwie so, wir hämmern jetzt mal noch doller und Stufe 1 bis 3 ist irgendwie spezifiziert, wir hauen jetzt mal noch doller zu.
Genau, 4 ist nicht spezifiziert, aber wir nehmen sie trotzdem.
Nee, wir machen jetzt mal 4, bumm, oh, Hammer kaputt, naja, egal. So, die Messungen, die wir machen wollten, haben wir schon gemacht, jetzt geben wir mal nochmal richtig Gas, weil der Strom ist eh bald aus, ob wir jetzt das Ding kaputt machen oder nicht, wurscht, also hauen wir mal zu.
Ja, so gut.
Ja, also, sehr schön. Wir haben jetzt den Hammer gehimmelt, alles klar.
Würdet ihr auf die ISS fliegen, irgendwie für 2 Wochen oder 6 Monate?
Unbedingt, sofort.
Claudia?
Ich bin nicht so sicher, ehrlich gesagt. Ich glaube, dass ich nicht so gut mit den Rahmenbedingungen zurechtkommen würde. Ich glaube, dass ich so Beklemmungen bekommen würde oder sowas. Bin nicht sicher. Also ich finde das zwar einen spannenden Gedanken und so und kann mir das auch toll vorstellen, aber ich denke nicht, dass ich gut geeignet wäre für Raumfahrt.
Okay. Ich würde auch sofort. So, ja, du musst jetzt morgen los. Okay, ja. Los.
Genau. Ich würde da alles verstehen und liegen lassen.
Also
Schwerelosigkeit zum einen und dann, was man immer hört, wenn die Leute das erste Mal oben sind, wenn sie dann in Richtung Weltall gucken, also quasi auf der Nachtseite der Erde sind und dann mal Richtung Milchstraße gucken, dieser Blick, wenn zum ersten Mal in die Sterne guckst, ohne künstliches Licht, von irgendwas und ohne Atmosphäre, was du dann an einer unfassbaren Menge an Sternen sehen sollst, da rutscht wohl jedem Astronauten, der das zum ersten Mal sieht, komplett das Herz in die Hose. Und diesen Blick würde ich so gerne mal sehen. Und auch dann natürlich auf die Erde runter zu blicken.
Auf die Erde runter, einfach mal runter gucken. So.
Ja, also das würde ich auch alles gerne sehen, aber ich glaube, ich denke da praktischer. Was würde es bedeuten? Auch welche Art von Training bräuchte man und so weiter? Und ich glaube nicht, dass ich mit all diesen Sachen gut zurechtkäme. Der Blick, den fände ich toll, aber ich glaube nicht, dass ich, ja, wäre glaube ich nichts
für mich. Ich wäre bereit, dafür zu leiden. Auch das ganze Gekotze, weil ich glaube, das schon alles Teil der Sache sein würde.
Ja, das gehört glaube ich auch dazu.
Auf jeden Fall, damit würde ich auch überhaupt nicht gut zurechtkommen, mit Sicherheit. Also, das wäre kein Spaß für mich.
Ja, es gibt auf YouTube, auf dem ESA oder auf dem ISS-Kanal, einen Astronauten, der mal durch die komplette Station fliegt und alles erklärt und alles zeigt und alles vorführt. Mhm. Das ich glaube, es dauert eine Stunde oder so, wie der da durchfliegt. Das ist so cool. Das ist echt, also das ist so fast ungeschnitten. So, ja, jetzt sind wir hier und da. Ich zeige euch jetzt mal das und ja, jetzt fliegen wir ein bisschen rückwärts und dann hier und das ist das Russische, das sieht ein bisschen anders aus, hier ist ein bisschen lauter, das ist das Modul und hier sind wir bei den Japanern im Modul und bla, so. Total cool.
Das musst du bitte raussuchen und unseren Hörern verlinken, weil das will ich auch klicken. Ihr müsst alle dieses Video gucken, wo Alexander Gerst seinen Morning Coffee serviert kriegt. Das ist so lustig.
Was? Das kenne ich auch nicht.
Das ist nur ein ganz kurzer Clip, glaube ich, irgendwo auf seiner Facebook-Seite.
Okay.
Wo ihm der andere Typ, einer von denen, mit denen er oben war, wirft ihm morgens seinen Morning Coffee zu. Und Alexander Gerst ist selbst nicht im Bild, es kommt dann nur seine Hand rein und fängt diesen Kaffee und geht dann wieder raus. Und dann
okay.
Gibt es auch ein Daumen-Hoch-Signal. Das ist sehr lustig geschnitten. Ich musste sehr lachen, als ich das gesehen habe.
Cool.
Kaffee ans Bett oder so war dann so das Thema.
Ja, das hat er ja auch erzählt, so was er denn vermisst und da hat er dann auch gesagt, ja, so die Schwerelosigkeit, mal eben vom Bett auf die Toilette schweben.
Ja.
Das ist schon cool, wenn man so müde ist und nicht aufstehen muss, sondern sich einfach so ein bisschen hochdrückt. Dann schiebt man sich so gerade ein bisschen an und dann schwebt man rüber ins Bad.
Nee, du musst vorher noch die Gurte wegschnallen.
Ja, mit denen
du festgehst.
Ja, gut.
Ihr Lieben, ihr habt überhaupt keine Ahnung, wie schwerfällig das sein kann, aus dem Bett auf die Toilette zu gehen. Möchte ich hier nur mal gesagt haben an dieser Stelle.
Ja, das zählt alles nicht.
Ja, ja.
So gesehen, Schwerelosigkeit wäre mir gerade auch sehr sympathisch. Ja.
Tja. Gut, kommen wir nochmal zu ein paar Hörerfragen, weil das ist ja das Segment, auf das alle warten.
Ja, natürlich.
Echt? Behaupte ich jetzt einfach. Alle.
Okay.
Und Claudia liest vor.
Die erste Hörerfrage ist vom Silvio, unserem freundlichen Hörer in der Schweiz.
Kochen der uns, der für das Essen verantwortlich
das ist, oder? Der Kochbuch. Bitte? Was sagtest du, Stefan?
Das ist der für das Essen verantwortlich ist,
wollte ich genau, sagen. Genau dieser. Und der fragt, ich liebe das Erlebnis bei Filmfestivals, das hineingezogen werden. Ich war vor ein paar Wochen, naja, das ist jetzt schon ein bisschen länger her, am Filmfestival von Locarno für 3 Tage und habe mir jeweils von morgens um 9 Uhr bis nachts um 2 Uhr Filme angeschaut. Die meisten meiner Freunde können das überhaupt nicht verstehen. Wie seht ihr das? Schaut ihr euch gerne mehrere Filme hintereinander an? Seid ihr überhaupt noch aufnahmefähig nach 8 Stunden? Tendiert ihr dann auch dazu, die ersten Filme am Tag besser zu finden als den letzten? Und überhaupt, mögt ihr Filmfestivals und welches sollte man unbedingt einmal besuchen? Dann schreibt er noch PS, neben Locarno sind natürlich die internationalen Kurzfilmtage Winterthur einen Besuch wert. www.kurzfilmtage.ch. Das wäre eine Empfehlung von Silvio. Ja, wie steht ihr zu Filmfestivals?
Ich muss sagen, ich kenne nur ein Filmfestival und das ist hier unser lokales Kurzfilmfestival, für das wir im Juni, Juli immer schön Werbung machen in diesem Podcast. Aber das ist halt quasi nur ein Abend. Also da schaust du dann halt 4, 5, 6, 7, 8 Filme hintereinander, aber die sind jeweils nur zwischen 2 Minuten und 20 Minuten lang. Und ich glaube, das ist etwas ganz anderes als morgens um 9 oder um 10 schon anfangen, Filme zu schauen. Ich glaube, ich hätte auch Angst, morgens um 9 schon ins Kino zu gehen irgendwie.
Warum Angst?
Nee, also ich guck nie so früh Filme. Das ist nichts für mich. Glaube ich.
Okay. Also mir geht's ähnlich. Ich hätte jetzt nicht Angst. Ich würde das, glaube ich, echt gerne mal ausprobieren. Ich war noch nie auf der Berlinale oder so. Aber sind ja wahrscheinlich auch die Karten extrem schwer zu kriegen dann. Man müsste wahrscheinlich wirklich mit irgendwas Kleinerem einsteigen. Dieses Konzept von den ganzen Tag im Kino verbringen, da fällt mir jetzt spontan die Edit ein. Aber das ist ja eher eine Vortragsreihe zu dem Thema. Aber das fand ich schon immer toll, sich so den ganzen Tag mit Film zu beschäftigen, allerdings natürlich auf einer anderen Ebene. Wie viel Aufnahmefähigkeit ich noch hätte nach dem sechsten, naja, sechs ist wahrscheinlich zu hoch gegriffen, aber nach dem dritten Spielfilm in Folge, weiß ich nicht, käme auf den Versuch an. Bräuchte man wahrscheinlich schon ein bisschen Kaffee zwischendurch. Aber ich glaube, ich hätte da mal Spaß dran. Also es ist jetzt nicht so, dass ich sage, oh mein Gott, wie kann man das machen? Ich würde es gerne mal ausprobieren, aber ich habe es auch noch nicht gemacht.
Ich würde auch mitkommen.
Ja, dann sollten wir das mal planen.
Tja, also viele Filme hintereinander schauen, auch im Kino, ist was ich auch in der Vergangenheit schon gemacht habe. Auf jeden Fall in der Zeit, in der ich in Glasgow gewohnt habe, wo ich ja diese wundervolle Cinema Unlimited Card hatte, wo ich irgendwie für 9,90 oder sowas im Monat so oft ins Kino gehen konnte, wie ich wollte. Und da hatte ich ja dann so eine Zeit, als mein damaliger Freund zurück in die USA gegangen ist und ich schlimm Liebeskummer hatte und meine WG mir auf die Nerven ging und so, da habe ich zum Teil Tage im Kino verbracht. Da bin ich wirklich morgens hingegangen und habe geschaut, okay, was kommt. Und dann habe ich wirklich nacheinander weg das Programm durchgeschaut, bis ich dann irgendwann abends nach Hause getorkelt bin, mehr oder weniger. Und das ist was ich eigentlich schon ganz gerne mache. Allerdings, ich bin nicht so ein großer Filmfestival-Fan. Und das hat mit verschiedenen Dingen zu tun. Erstens hat es damit zu tun, dass ich eigentlich das Filmfestival-Publikum nicht besonders liebe. Ich weiß auch nicht, warum. Ich kann jetzt gar nicht mal so genau beschreiben, was mich daran stört. Aber es ist so eine Art von wie Theaterpublikum, dass ich irgendwie ist eine Umgebung, in der ich mich einfach nicht so wohl fühle. Und dann geht's mir ehrlich gesagt auf Filmfestivals in der Vergangenheit ging's mir so, wenn ich dann mehrere Filme an einem Tag angeschaut habe, war es eigentlich meistens doch so, dass ich keinen davon oder höchstens mal einen richtig gut fand. Und dass ich dann, wenn ich es genau betrachte, eben in 3 Tagen oder sowas eine ganze Menge Filme angeschaut habe, die ich höchstens so mittelgut fand. Und das fand ich dann doch sehr anstrengend. Also irgendwie 3 oder 4 Filme hintereinander schauen, wenn jeder einer ist, den du dir ausgesucht hast, wo du sagst so, yep, da habe ich richtig Lust drauf, ist eine Sache. Aber dich halt so quer durchs Programm schauen und dabei jede Menge Sachen anschauen, die du sonst wahrscheinlich niemals angeschaut hättest und das auch nicht schlimm gefunden hättest, finde ich, weiß nicht, also so positiv sind einfach meine Festivalerfahrungen, was die Filme, die ich dort gesehen habe, nicht. Vielleicht ist es auch Zufall ein bisschen, aber ja, also kann nicht behaupten, dass ich ein Fan bin. Ja, und ich habe auch keine Empfehlung, kein Filmfestival.
Warst du in Deutschland schon mal auf einem Filmfestival?
Ja, also ich meine, früher gab es in Frankfurt ja ein Filmfestival, als ich damals Theater, Film und Medienwissenschaft angefangen habe. Da bin ich hingegangen und auf so kleineren war ich, aber ich war auch nie auf der Berlinale, also das weiß ich auch nicht, wie ich. Auf der anderen Seite, wenn ich mir bei der Berlinale anschaue, was dann angekündigt ist, was an Filmen dort läuft, ist zwar relativ viel auch von bekannten Regisseuren und so, aber es ist doch auch meistens, finde ich, relativ viel Durchschnitt, wenn man es im Nachhinein gesichtet hat. Also ich kann jetzt auch nicht sagen, dass mir da so geht, da ich sage, wow, was für ein Programm, da hätte man dabei sein müssen. Also, weiß nicht.
Ja, sonst liest man ja immer, dass die Leute dann sagen, so Fantasy-Filmfest ist so toll oder dann haben wir ja hier in Frankfurt auch dieses japanische Filmfest einmal im Jahr.
Genau.
Aber das sind dann auch so, ich bin jetzt nicht so der große Japan-Filmfan und Fantasy-Filmfest ist jetzt auch nicht so, also sicherlich das ein oder andere bei, was ich bestimmt toll finde, aber so im Großen und Ganzen ist das auch nicht das, wo ich sage, oh, unbedingt, lass da hingehen. Ich frage 20 Leute, ob sie mitkommen. Ja.
Also beides, Fantasy-Filmfest und Nippon Connection, ist was, wo ich immer so selektiv den einen oder anderen Film anschaue, aber noch nie irgendwie so in der Breite dabei war oder sowas. Aber das liegt auch daran, dass es mich nicht jetzt diese Spezialbereiche nicht genug interessieren.
Ja.
Jo.
Also, Silvio, wir sind grundsätzlich nicht abgeneigt, aber Claudia ein bisschen mehr als wir beide, aber wir beide haben dafür keine Erfahrung. Das muss als Antwort reichen. Claudia, lies noch eine vor. Auf geht's.
Okay, die ist einfacher. Unser Freund C8 Abusus fragt, Kuchen oder Torte, Brownies oder Muffins und Pepsi oder Cola? Okay, drei Fragen im Prinzip.
Sollen wir jetzt nur eine machen oder machen wir alle?
Nee, wir machen alle drei.
Boah.
Boah. Ist das zu schwierig?
Nee, geht.
Ja, okay.
Also Pepsi oder Cola, das ist ja ziemlich gemein gegenüber Pepsi, die Frage. Also da steht ja nicht, da steht ja nicht Pepsi oder Coke, da steht Pepsi oder Cola.
Oh, ja, stimmt. Der generische, ja, das stimmt.
Also Pepsi ist quasi so, ja, das ist ja was anderes.
Das wäre mir überhaupt nicht aufgefallen. Aber ich muss zugeben, ich glaube nicht, dass ich einen Unterschied schmecke.
Oh doch.
Diese ganze Cola-Religion, die viele Leute natürlich vor sich denken. Und ich meine, es stimmt schon, dass irgendwie so Afri-Cola und sowas, ich schmecke schon, dass es anders schmeckt als Coca-Cola. Aber ich bin nicht sicher, dass wenn mir jemand eine Pepsi geben würde, dass ich dann wüsste, dass es eine Pepsi ist.
Ja gut, das ist also, ob man die blind erkennen würde, ist ja nochmal eine ganz andere Frage. Aber wenn man die nebeneinander hinstellt, würde ich sagen Pepsi. Wenn es nur die beiden zur Auswahl gibt, ansonsten gerne Fritz oder Afri.
Ja, aber ich meine, wenn du die nicht, also wenn du sie einzeln nicht erkennst, dann ist es letztendlich eine rein religiöse Sache, ob du Pepsi oder Coca-Cola bestellst, weil wenn du es an sich keinen Unterschied an sich schmecken würdest, dann ist es ja.
Ja, weiß ich nicht. Würde ich nicht sagen. Also ja, sicherlich, ich weiß schon, worauf du raus willst, so die Unterschiede sind nicht so wahnsinnig groß und daher ist es dann vielleicht auch egal. Aber wenn du sie, also ich würde nicht sagen, dass ich in der Lage sein muss, irgendwelche Dinge blind auseinanderzuhalten, um zu rechtfertigen, dass ich das eine mehr mag als das andere. Das ist halt auch oft, wenn der Vergleich fehlt, dann merkst du halt, ja, das könnte jetzt das oder das sein, aber ich kann nicht genau sagen, was von den dreien. Trotzdem kann ich, wenn ich die nebeneinander trinke und die Unterschiede ausmache, sagen, die da schmecken besser als die da. Wenn ich die drei, vier Mal abwechselnd in den Mund nehmen kann, dann merkst du bei Pepsi und Coca-Cola, ich kann dir auch sofort sagen, dass es nicht Coca-Cola ist, aber ich kann dir dann im Zweifel nicht beantworten, ob das jetzt Pepsi oder irgendwas anderes ist.
Okay. Tja. Nein. Also ich würde sagen, Pepsi oder Cola ist auch viel eine Frage des Marketings. Ja.
Stefan?
Ich glaube, ich würde eher zu Cola greifen.
Also Coke.
Also Coca-Cola.
Coke, ja.
Okay.
Kuchen oder Torte?
Kuchen, auf jeden Fall. Ich stehe nicht besonders auf Torte. Erst recht nicht so Sahnetorte oder sowas.
Es kommt voll drauf an.
Kommt drauf an, wo mehr Schokolade drauf ist.
Nee, es kommt drauf an, wo mehr saftig ist. Also so ein schöner russischer Zupfkuchen, der noch so ein bisschen matschig unten ist, bin ich sofort dabei gegen irgendeine Sahnetorte. Aber eine Torte, auf der oben richtig schön Früchte drauf sind, so was weiß ich, irgendwas mit Erdbeeren oder was mit Pfirsichen oder so eine Pfirsich-Melba-Torte. Gut, da ist auch Sahne drin, aber trotzdem. Das ziehe ich dann so einem staubtrockenen Krümelkuchen wieder auf jeden Fall vor. Also das ist,
naja, gut,
das kann man so nicht beantworten.
Naja gut, aber einen schlechten Kuchen oder einen staubtrockenen Kuchen mit was einer tollen Torte zu vergleichen, ist jetzt vielleicht auch nicht direkt
eine Frage.
Weil ich würde sagen, es gibt ja auch Kuchen mit Früchten drauf und die Frage wäre dann zum Beispiel, hast du lieber einen Kuchen irgendwie mit Frucht obendrauf oder hast du dann lieber noch die Schichten Sahne dazwischen, damit es eben eine Torte mit Früchten ist?
Naja gut, dann bin ich vielleicht doch eher beim Kuchen. Aber bei mir muss auf jeden Fall irgendwas, da muss Flüssigkeit mit dabei sein. Also entweder sind es Früchte,
Kaffee,
oder es ist so ein bisschen, dass da noch so, also so ein russischer Zupfkuchen, der ist ja immer so ein bisschen feucht auch. Weißt? Und so ein, es gibt ja so ganz trockene, so Sandkuchen-Geschichten, die sind irgendwie so, nee, das geht nicht. Gedeckter Apfelkuchen, aber bitte auf keinen Fall mit Rosinen.
Ja, ja. Nee, das nicht.
Muss ich leider sofort den Konditor verhauen, wenn er da irgendwie Rosinen rein. Weil Rosinen einfach, das ist eine Groteske.
Ich finde es passt total super.
Nee. Die Dinger gehören abgeschafft.
Auf jeden Fall.
Nein. Oh, gedeckter Apfelkuchen, da bin ich auch sofort dabei. Da muss dann noch nicht mal Schokolade sein.
Tja.
Okay.
Ich habe neulich auf Twitter gelesen, wo jemand sein Kind zitiert hat. Und das Kind sagte irgendwie, das ist also Studentenfutter. Dann werde ich Bauarbeiter.
Das ging mir als Kind aber auch so, dass ich bei Studentenfutter immer dachte so,
Dann möchte ich aber kein
Student sein. Einfach so viele Rosinen drin sind.
Ja, genau. Okay, fehlt noch Brownies oder Muffins?
Brownies.
Muffins.
Ja.
Wobei ich ehrlich gesagt vermutlich gar nicht so genau weiß, was der Unterschied ist. Für mich sind das immer alles so diese kleinen runden Kuchen. Kannst du das mal definieren, Claudia? Kannst du das?
Oh Gott, definieren, das finde ich schwierig. Aber ich meine, also was ich an Brownies mag, ist, wenn sie so kompakt, zum Beispiel sehr schokoladig sind und so. Was ich an Muffins nicht so mag, ist, dass sie häufig so fettig sind. Also wenn du einen Muffin irgendwo hinsetzt, ich meine, okay, im Idealfall hat der ja noch sein Papier aus Roma, das muss er auch, weil der hinterlässt ja sofort einen Fettfleck. Also ich finde einfach, dass die Muffins auf eine Art schmierig sind, die ich nicht besonders schätze.
Ich liebe Blaubeer-Muffins. Aber es ist auch immer so, ich habe dann oft so den Effekt, dass ich morgens am Bahnhof also ein belegtes Brötchen kaufe, weil ich zu Hause nicht geschafft habe zu frühstücken und mir dann noch mich so ein Blaubeermuffin anlade, weil das ist ja dann auch der Effekt, du kaufst hungrig ein, da geht natürlich immer mehr in die Tüte, als eigentlich sein müsste. Und dann kaufst du noch diesen Blaubeermuffin und du hast völlig recht, man kann einen Blaubeermuffin, auch wenn er in dieser braunen Papiertüte vom Bäcker eingepackt wird, nur sehr, sehr begrenzt in der Tasche transportieren, weil er fettet sofort durch die braune Tüte alles in der Tasche voll. Und man muss sich beeilen und man darf auf gar keinen Fall vergessen, dass man diesen Muffin in der Tasche hat, weil da passieren wirklich schreckliche Dinge mit dem Inhalt, mit dem restlichen Inhalt der Tasche.
Also ich finde halt, ein Brownie ist so im Idealfall sowas wie ein sehr, sehr kompakter, aber trotzdem saftiger Kuchen.
Ja.
Extrem schwer, aber eben, ja, da ist so alles reingestopft. Und Muffin ist fluffiger, aber fettiger, meiner Meinung nach.
Wird ein Brownie nicht auch aus dem großen Blech rausgeschnitten? Also von daher kann der Robert sich das besser vorstellen.
So Ecken.
Ja.
Gut, aber das wäre natürlich wirklich, ehrlich gesagt, ich weiß nicht so genau, wenn jetzt irgendjemand, der einen Back-Podcast hat oder sowas, uns erzählt, dass im Prinzip beides gleich ist, nur einmal wird es vom Blech geschnitten und einmal wird es in so kleinen Förmchen gemacht, dann wäre es natürlich wirklich so.
Ja, es gibt ja auch noch die Kategorie der Cupcakes. Die zeichnen sich, glaube ich, dadurch aus, dass sie so ein Frosting oben drauf haben, ne? Oder?
Ah, okay. Ist das auch ein Muffin mit
Frosting? Das sieht im ersten Augenblick wie ein Muffin aus. Also es ist auch in diesen geknitterten komischen Papierkreisen drin. Aber da ist dann auf jeden Fall noch so ein Frosting, irgendeine Creme oder irgend sowas oben drauf und dann oftmals so, was weiß ich, kleine Perlen oder Glitter oder so. Also es ist ja auch eine ganze Religion. Es gibt ja hier in Frankfurt durchaus den ein oder anderen Cupcake-Laden, wo man da genauso wie in diesen Donut-Läden dann vor so einem Vitrine von 25, 30 Sorten Cupcakes steht und völlig überfordert ist, was man da kaufen soll. Aber gibt es offensichtlich Kundschaft für. Ich bin ja eh so eher der Zuckerverächter, also ich esse dann einen und dann ist auch gut.
Ich kriege in letzter Zeit regelmäßig Cupcakes gebacken hier bei uns. Natürlich nur aus wissenschaftlichen Testreihen für anstehende Familienfeste, wo die dann mitgebracht werden sollen und dann. Wir müssen jetzt mal diese Toffee-Cupcakes probieren. Und dann isst du einen und denkst dir so, oh, das gibt's nicht. Warum kann ich nicht jeden Tag Toffee-Cupcakes essen, weil die einfach so gut sind.
Also mir würde dann wahrscheinlich nach einem, würde ich sagen, oh, schmeckt lecker, aber ich brauche dann auch keinen zweiten und ich brauche auch nächsten Tag keinen. Also das ist ganz selten bei mir, dass so süße Sachen so, dass ich sowas denken würde, wie das, was du gerade gesagt hast.
Ja, also ich meine, diesen Effekt, dass du dich an was überisst, gibt's natürlich, aber ich bin tendenziell vollkommen hemmungslos. Also wenn ich mal angefangen habe, was zu essen, was mir dann richtig gut geschmeckt hat, dann esse ich bis zur Bewusstlosigkeit. Also deswegen sind solche Dinge so oder so extrem gefährlich für mich.
Okay, da bin ich vollkommen immun.
Hast du es gut?
Also es geht mir mit Chips oder sowas oder mit Nüssen. Wenn ich Nüsse anfange, dann habe ich diesen Effekt, dann fresse ich die ganze Packung und suche noch nach der zweiten. Und aber
gehst raus an Baum und erntest Nüsse.
Ja, genau.
Ja, und wenn ich das dann gegessen habe, dann suche ich die Schokolade oder die Gummibärchen. Alles ganz furchtbar.
Ja. Also ich diese Woche in der Sneak habe ich nur ein Bounty ergattert. Das habe ich meinem Nachbarn nochmal gerade so weggeschnappt.
Ja, das ist ja gut, dass dann so portioniert, dass du sagst, das ist jetzt schön, jetzt habe ich ein bisschen Schokolade gehabt oder sowas, aber mehr kriege ich jetzt auch nicht. Das ist für mich der Idealfall. Ich bin ja auch in einem Haus aufgewachsen, wo meine Mutter meinem Vater auch häufig gesagt hat, er soll die Schokolade verstecken. Also der hat dann im Keller diverse Verstecke gehabt und immer mal wieder hieß dann so, oh, okay, jetzt hätten wir gerne ein Stück Schokolade und dann stieg mein Vater in den Keller und hat eben so rationiert die Schokolade ausgepackt, weil meine Mutter da, glaube ich, das gleiche Problem wie ich hat, dass sie eben
stieg in alles, den was Keller.
Genau.
Das klingt toll, so ja, mit der Grubenlampe und dem Kanarienvogel ging er in den Keller.
Und natürlich war das dann auch so, dass immer mal meine Mutter und als wir ein bisschen älter waren, wir auch, eben dann im Keller immer mal gesucht haben, ne? Weil man dachte, es muss ja hier ein Schokoladenversteck geben. Und dann machst du dich auf die Suche und denkst, vielleicht finde ich es ja, aber ich habe nie eins gefunden. Also mein Vater hat das offensichtlich sehr gut versteckt.
Tja. Ja.
Also ich werde dann wahrscheinlich dem Marc auch irgendwann sagen, er soll alles vor mir verstecken und mich einfach nicht ranlassen.
Bei mir wird regelmäßig Schokolade schlecht. Ich krieg welche geschenkt und dann steht die, da ist dann vielleicht so eine teure Schokolade oder irgendwie eine besondere Sorte oder so. Und dann denke ich immer, das ist jetzt nicht die Gelegenheit. Du guckst jetzt hier nur irgendeinen schnöseligen Captain America Film, da kannst du jetzt nicht so eine gute Schokolade dazu essen. Und dann lasse ich die stehen und denke mir immer, ja, irgendwann bei irgendeiner, und dann irgendwann stelle ich fest, oh, das ist 2012 abgelaufen. Ist dann auch sehr schade um die Schokolade und wahrscheinlich wäre die auch total lecker gewesen, aber das ist so, dass ich da so völlig besinnungslos, wenn ich die sehe, dass die dann nicht überlebt, das ist das totale Gegenteil.
Also das passiert mir nur bei Schokolade, die mir nicht richtig schmeckt. Also ich esse, es gibt ja auch Leute, die essen egal was, auch wenn es besser eine nicht so gute Schokolade als gar keine Schokolade, das geht mir nicht so. Also ich esse nur die Sachen, die mir wirklich schmecken und die dann eben, bis sie wieder rauskommen, ich nicht mehr kann. Aber jetzt so eine Schokolade, die ich nur so halb okay finde, die wird dann auch eher schlecht.
Nee, das
aber
so bei mir
eine teure Schokolade wäre bei mir totaler Kahlschlag innerhalb eines Nachmittags.
Auf jeden Fall. Das kann ich auch sehr
getötet.
Gut verstehen. Ja, bei uns früher war das so, oder ich kenne die Geschichte eigentlich auch nur aus Erzählung, dass mein Vater meine Mutter irgendwann mal gefragt hat, nachdem sie irgendwie ein Jahr verheiratet waren oder so, wo sie denn die Schokolade versteckt hat, weil er hätte jetzt so Lust auf Schokolade und meine Mutter mag halt einfach keine Schokolade und macht sich auch nichts aus Süßkram. Also irgendwie, die isst dreimal im Jahr ein Stück, weiß ich nicht, irgendwie Toblerone und dann hat's aber auch wirklich wieder genug. Und sie so, nee, wir haben keine Schokolade. Und es gibt auch immer die Geschichte, dass bei uns zu Hause nie Schokolade gibt, die armen Kinder und mein Vater, wir mussten immer leiden, weil wir nie Schokolade bekommen haben, weil es das bei uns nicht gab.
Aber wir haben Vater ist aber schon alleine erwachsen und hätte die auch kaufen können, oder?
Ja klar, hätte die kaufen können, aber irgendwie, das hat er dann wiederum nicht gemacht. Oder hat sich sicherlich mal Schokolade gekauft. Aber
nee, wir wissen, dass er.
Meine Mutter, auch heute noch, kommt sie nicht auf die Idee, also Schokolade oder sowas zu kaufen. So, also so läuft auf das, sie sieht es einfach nicht. Das, wo bei Claudia und mir wahrscheinlich total 14 Reizbirnen angehen, so, hast du die neue Schokolade von so und so gesehen? Da läuft sie halt einfach vorbei. Aber dafür entdeckt sie dann, weiß ich nicht, Oliven oder so.
Ja, aber ich esse ja auch Oliven.
Oliven?
Ja, ich auch.
Ich glaube, mein Problem ist einfach, dass ich fast alles mag und fast alles esse.
In der Schokoladenbranche ist tatsächlich nur gutes Marzipan, also so Niederegger oder sowas, mit dunkler Schokolade drauf. Das ist mein Erzfeind. Also da will ich dann auch, da kann ich auch hemmungslos rund 300 Gramm Marzipanbrot auf einen Schlag wegessen, bis ich Bauchschmerzen habe. Also da kann ich das nachvollziehen, aber nur normale Schokolade mit irgendwas, keine Ahnung.
Jetzt haben wir uns eigentlich schon so ein bisschen so auf die Weihnachtszeit eingestimmt.
Absolut.
Werde ich wieder mich quer durch die Abteilungen fressen, die es bei den Supermärkten gibt. Ja.
Thema Supermarkt. Ich gucke gerade rüber auf die andere Straßenseite, wo der Supermarkt ist. Leider ist es schon eine halbe Stunde zu. Ich kann jetzt kein Marzipanbrot mehr kaufen gehen. Verdammt.
Tja. Vielleicht ist es aber auch ein Zeichen, dass wir mal mit unserer Aufnahme zum Ende kommen sollten, oder? Bevor wir noch über irgendwelche Dinge sprechen, die überhaupt nicht in den Hörerfragen vorkamen.
Na, noch sind wir nah dran.
Noch sind wir relativ nah dran.
Ja. Gut. Dann nehmen wir diese Gelegenheit doch und beenden die Sendung, bevor hier noch irgendjemand weiter die Tag-Liste in unserem Dokument auf Schriftgröße 300 vergrößert, wie das ja gerade passiert ist.
Ich habe schon wieder zurückgemacht.
Du hast mich kurz erschrocken. Und wünschen euch eine...
Ich hab mich angeschrien.
Ja, ja, sie war plötzlich wirklich sehr, sehr, sehr groß. ja, wünschen euch eine schöne Woche und würden uns freuen, wenn ihr nächste Woche wieder reinhört.
Genau. Und über Kommentare freuen wir uns natürlich, wie jede.
Ja, die kann man immer abgeben, wenn die Webseite funktioniert.
Und weitere Fragen natürlich, wenn ihr noch welche habt.
Genau, die gibt's an fragen@sneakpod.de.
Okay.
Bis nächste Woche. Tschüss.
Bis bald.